Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zum Binärgewitter Talk, Ausgabe 207. Heute mit Felix.
Hallo.
Und Felix.
Hallo.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo.
Willkommen.
Ja. Heute mal wieder ein völlig ungewöhnliches Setup und zwar mit einem, aber es hat funktioniert.
Die Änderung des Audio-Setups hat sofort funktioniert,
genau.
Muss man jetzt mal sagen.
Ja, wir haben noch eine halbe Stunde gebraucht, aber es hat funktioniert.
So, ja, hat sofort funktioniert, wir haben noch eine halbe Stunde gebraucht, das ist einfach so die beste Aussage.
Ja. Naja, komm, das Kabelstecken dauert eine Weile. Wir haben nämlich unser altes Studio-Mischpult hier wieder genommen. Wir sind ja mit unserem Projekt, was wir, weiß ich nicht, vor einem Jahr, anderthalb mittlerweile irgendwie gestartet haben, leider nicht fertig geworden. Da hatten wir Probleme, dass die Soundkarte nicht mehr angesprochen werden konnte unter Linux, weil sie irgendwie zu wenig Strom kriegte oder
sowas. Oder irgendwas, Hardware-Dinge.
Ja, wir haben dann, ja, und dann kam das Leben dazwischen. Macht nix, wir haben jetzt trotzdem dieses alte, tolle Studio. Die Leute, die schon mal auf irgendwelchen Veranstaltungen dabei waren, haben es schon mal gesehen oder es gibt auch Fotos davon. Also so ein großes, riesen Mischpult und das haben wir jetzt so verdrahtet, dass es in so eine kleine Audio-Soundkarte geht.
Kann man das nicht einfach so lassen?
Man kann das so lassen, ja.
Und dann ist fertig?
Ja, das wenn du dieses andere Setup mit
ja,
dem Rechner,
ja, da kannst du diese einzelnen,
genau, wenn du den Serverrechner hier quasi drin hast, also ist ja so ein 19 Zoll Rack, wenn du den Server hier drin hättest, genau, könnten wir einzelne Spuren haben.
Das aber
haben
scheiß doch drauf, oder? Wir können einfach anfangen USB Soundkarte und dann abgeschlossen.
Es geht auch, schöner ist halt, wenn wir einzelne Spuren hätten.
Ja, ja, schon.
Gut, also wir haben das alte Mischpult hier ausgepackt. Es steht hier im Checkspace immer in der Ecke rum sozusagen und haben das jetzt mal angeschlossen und wow, es funktioniert noch.
Crazy. Ja.
Crazy.
Genau. Nachdem du da irgendwelche Sachen eingestellt hast.
Ja, genau. Ich musste ein bisschen was einstellen und
hat nur eine halbe Stunde gedauert.
Instant eine halbe Stunde.
In Audiozeit ist das echt schnell, das muss man auch sagen.
Ja.
Es gibt normale Zeit und dann gibt es diese spezielle Audiozeit. Und wenn es dann unter einer Stunde ist, ist es quasi instantan. Das ist quasi, jetzt hätte man es nicht anfassen müssen.
So eine Art.
Wunderschön.
Ja, funktioniert. Also, ihr hört uns mal wieder über so ein altes Zeug. Ja, es ist auch total toll, dass der eine Felix und ich uns mal wieder sehen.
Oh, ist so schön.
Machen wir auch nicht. Da reden wir noch später drum, warum das nicht mehr so oft passiert. Ja, kommen wir zu den Toten der Woche, oder?
Würde ich sagen, oder?
Oder hat noch jemand was zu unserem Audio-Setup zu sagen hier?
Nee, das ist perfekt.
Wir können das ja mal twittern, so, dass wir das quasi...
Ein Foto davon twittern können wir machen.
Wir können ein Foto twittern nach dem Motto, es sieht so aus, als hätten sie tatsächlich Audiotechnik da. Sie verstehen sie nicht, aber sie hätten Audiotechnik da.
Das ist doch, wie alles Software Engineering funktioniert. Ja, du hast diese verschiedenen Stück Software und dann wirfst sie so lange gegeneinander, bis es funktioniert.
Ja, bis sie irgendwie aneinander kleben und es funktioniert.
Genau, oder ansonsten noch ein bisschen Python dazwischen stecken und dann
und auf Stack Overflow googeln, genau. Ob da nicht irgendwie...
Auf Stack Overflow googeln, genau.
Ist alles das Gleiche.
Ja. Das Suchen ist doch googeln, oder? Ja, Google.
To Google, stimmt.
Suchen. Jetzt, ja. Also von dem her ist es, glaube ich...
Da müssen wir auch Angst haben um ihren Namen. Weil das kann dann irgendwie sein...
Dann, ja.
Genau. Nee, das kann sein, dass es dann
hast du die Marke nicht mehr.
Genau, dann verlierst du deine Marke. Und wenn du Google als Marke verlierst, dann ist es schwierig.
Ja, ich glaube.
Weil dann kannst du sagen, ich mache ein eigenes Google. Weil das ist halt wie Suchen.
Ja, mach doch. Kannst du machen.
Kannst machen, aber geht jetzt doch. Noch nicht, weil jetzt ist die Marke noch eine Marke.
Das müsste jemand durchklagen. Solange, es müsste halt jemand mit Geld ausprobieren, ob es noch eine
Geld
Marke
ausprobieren
ist.
Ausprobieren ist blöd. Kann man das auch ohne Geld ausprobieren?
Nee. Weil sobald du es machst, wird dich Google verklagen und dann brauchst du einfach Geld, um das feststellen.
Auszuprobieren.
Okay. Um das feststellen zu lassen. Oder du sagst halt, nee, ich habe kein Geld, mach mal. Ich gebe klein bei. Dann hast du halt klein beigegeben und sie haben ihre Marke immer noch. Also du müsstest es dann, wenn schon, durchfechten.
Durch bis zum finalen Level, oder?
Ja, bis zum...
Weil die machen auf jeden Fall das finale Level.
Ja, die machen auf mehreren Ebenen, machen die dich final fertig, ja.
Ja, genau. Die versuchen es wenigstens.
Ja.
Das heißt, du brauchst einfach mehr krasse...
Ja, ja.
Geld.
Du müsstest
also
halt,
irgendwie brauchst du mehr Geld.
Genau, also wenn du so ein Elon Musk wärst oder so, dann könntest du sowas
und
machen.
Und kein Hobby hast.
Ja, genau. Genau. Ja, und du denkst, ach, hier, weiß ich nicht, in Dubai ist zwar ganz schön, aber irgendwie ist ein bisschen langweilig. Machen wir doch mal.
Das ganze Geld für den Müll.
Ja, das kann, und noch einen Wolkenkratzer bauen ist jetzt auch irgendwie langweilig.
Ja, das darf man
auch
schon
und,
so viele.
Und alle Öko-Villages habe ich auch schon gebaut. Jetzt ja. Mache ich
Insel,
doch mal.
Eigene Insel schon gebaut.
Ja, das ist irgendwie aber. Alles langweilig. Wir machen jetzt mal, Google platt oder so.
Ja.
Ja, dann kannst du sowas machen.
Okay.
Aber bevor Google zu den Toten der Woche gehört.
Das wird noch ein bisschen dauern.
Wird es noch ein bisschen dauern. Bis dahin haben wir die Easy Linux.
Was ist Easy Linux?
Es ist eine Zeitschrift. Zeitschriften gehen ja sowieso gerade.
Zeitschriften, ich meine. Das ist so was toter Baum, oder?
Toter Baum, ja.
Ja, das ist ja Quatsch. Also das wissen ja alle.
Es gibt noch Zeitschriften, ja. Warst du nicht mal in so einer Tankstelle oder so einem, da stehen die immer so rum, oder so einem Buchdings
beim
Bahnhof.
Das ist so wie dieses Heise online ausgedruckt, oder?
Ja, das ist genau
das. Ja, ist klar.
Heise online ausgedruckt. Ja. Genau, das ist quasi so.
Haben die irgendwas Tolles gehabt?
Polylux ausgedruckt. Oder so. War halt eine Zeitschrift, oder ist noch, eine Ausgabe gibt es jetzt noch, ist noch eine Zeitschrift für Linux-Einsteiger und Umsteiger. Ich muss zugeben, dass ich außer so ein paar geschenkte Ausgaben da nie reingeguckt habe.
Auf der Messe immer, oder?
Da ja, genau. Ich bin ja auch gerade beim Aussortieren, komme ich auch später noch dazu.
Gibt's auch eigentlich Hardcore-Linux? Also wenn es Easy Linux gibt, kriegst du so Arc Linux hier, du kriegst dieses Shell-Skript. Du musst leider selber debuggen, damit es funktioniert.
Nee, für die in Anführungsstrichen Hardcore-Sachen ist Linux-Magazin da, also da ist ein bisschen mehr Anspruch dahinter. Dann gibt's ja noch Linux-User. Die gibt's noch, aber die noch weniger Anspruch in Anführungsstrichen hatte, also die sich wirklich explizit an Einsteiger, Linux-Einsteiger gewandt hat, das ist die Easy Linux.
Diese Raspberry Pi Zeitschrift, oder?
Die gibt's auch noch. Und aber die bleibt auch nicht.
Ich glaube, das bleibt so lange
Raspberry,
wie Raspberry Pi.
Raspberry Pi Geek gibt's noch.
Okay.
Ja, genau, also die werden rausgegeben von der Computec Media. Ich habe die das Linux-Magazin habe ich tatsächlich auch mit so einem Digital-Abo, wo man halt auch die PDFs dann kriegt und sich die Artikel auf der Website runterladen kann. Also so wie das auch beim Heise Verlag zum Beispiel ist. Du kannst ja auch die CT und sowas abonnieren, ja, okay, und dann halt dieses Online-Archiv dabei haben.
Dann kriegst du leider nicht dieses tolle Forum dazu.
Was? Das Forum? Natürlich, das kannst du ja extra machen.
Kriegst du extra ausgedruckt, kriegst du einmal die neuen Artikel ausgedruckt.
Du kannst es bestimmt beantragen.
Du kriegst immer nur eine Seite mit einem Artikel drauf und dann kannst du da quasi den nächsten anfragen, indem du noch rechts drückst oder so, keine Ahnung.
Das macht keinen Sinn. So funktioniert dieses Internet nicht.
Doch, dieses scheiß Forum von Heise funktioniert genauso.
Ja, aber nicht ausgedruckt.
Ja. Vielleicht sollte es funktionieren.
Vielleicht sollte man Heise ausdrucken.
Warum?
Heise offline.
Heise offline. Wenn wir das als Selbstunternehmen kriegen, werden wir direkt verklagt. Und so viel Geld haben wir nicht. Auch wenn wir ganz viel liebere Pay-Offline-Geld jetzt haben, aber es reicht nicht.
Genau, also Easy Linux wird auf jeden Fall eingestellt. Linux-Magazin, Linux-User gibt's noch. Gucken wir mal, wie lange. Also Linux-Magazin läuft wohl ganz gut, aber ja, diese Spartenzeitschriften, da passiert halt, also da werden einfach zu wenig verkauft wahrscheinlich und deswegen.
Mhm. Und wenn man das dann noch drucken muss, ne, also,
ja.
Genau. Und es sind ja sowieso alle auf Linux umgestiegen, da braucht es ja auch kein Easy Linux mehr.
Genau.
Linux auf dem Desktop und so ist jetzt durch.
Genau. Da alle schon umgestiegen sind, hast du recht. Kann man jetzt auch gleich das Linux-Magazin kaufen oder Linux-User kaufen und dann ist das einfach durch.
Ja.
Ja, was haben wir denn noch als Toten der Woche?
Was steht da noch auf der Liste?
Ah, ich habe noch eins, genau, dieses Skype? Classic Skype,
oder
Skype 8.0 oder so, ist irgendwie weg.
Was ist Skype 8.0?
Ich weiß.
Ist natürlich
Skype,
tragisch.
Ja, ich hab Skype tatsächlich auch seit, wann habe ich das letzte Mal Skype verwendet? Das ist bestimmt 5 Jahre her.
Okay.
Ja. Also irgendwann haben wir mal drüber geredet, dass sie die alte Skype-Linux-Version abgeschaltet haben und dann irgendwie so eine Chromium-basierte oder Chrome-Webbrowser-basierte Skype-Version, glaube ich, rausgebracht haben. Wann waren das? Keine Ahnung. Da haben wir mal drüber geredet. Und ich glaube, da habe ich es mal ganz kurz ausprobiert, ob ich mich damit einloggen kann. Hat funktioniert, habe ich es so ausgemacht, seitdem ist wieder verschwunden. Also es ist weiß nicht, gibt halt irgendwie, also die Audio-Schissel-Sachen hier wie Interview, das habe ich ja früher auch mal öfter über Skype gemacht oder über Mumble. Das könnte man jetzt hier, das was wir benutzen, gerade dieses Studio-Link machen.
Ja.
Und sonst, weiß ich nicht, du kannst auch in deiner Nextcloud, OwnCloud irgendwie WebRTC-Gedönse machen.
Aber das funktioniert noch nicht, oder?
Ich hab's auch. Also.
Ja, aber Skype halt auch nicht, ne?
Ja. Ah ja, das okay. Ja gut, aber das bei dem einen? Hm.
Naja, also dieses Classic Skype, das alte 7.0er irgendwas wird abgeschaltet. Und wenn, dann muss man jetzt irgendwie diese Web 8.0 neue Version, neuere Version haben.
Und dann geht's.
Und dann bleibt's halt, wenn man es dann braucht.
Na gut.
Keine Ahnung.
Ich glaube, es ist Müll. Skype, keiner
bekannt Skype. Doch, ich glaube, es gibt schon noch, also insbesondere...
Ja, Skype for Business oder so. Quatsch, bestimmt. Wo Leute Skype dazu gezwungen werden, weil da irgendwie ja, Lobbys...
Skype Lobbyisten, for Business ist doch nur ja, so ein Rebranding alles von ja, ja, ihrem...
Lync,
genau.
Aber ja, das und Lync ist ja nicht super mehr Lync, sondern, sondern das ist jetzt Skype und ich glaube, ich weiß nicht, haben sie es da unten nicht komplett geändert, dass es jetzt nur noch Skype ist und Skype for Business oder ist es wirklich noch Lync?
Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ach,
keine Ahnung.
Ich auch also ich glaube, wenn du tatsächlich irgendwie mit, weiß ich nicht, Familienmitgliedern über den Atlantik oder über den Pazifik oder sowas kommunizieren musst, dann ist es
FaceTime,
genau.
Genau,
entweder hast du Apple-Devices und benutzt dann halt, also wenn beide Seiten Apple-Devices haben, dann benutzt du halt FaceTime. Ich glaube, wenn du unterschiedliche Devices hast,
dann wird's schwierig.
Dann gehst du halt automatisch immer noch auf Skype. Also mir würde
kannst
jetzt
du nicht mit Hangouts, Messages diesen Shit an.
Seriously, oder meinst du, das benutzt
oder einer? Oder WhatsApp-Messages, Chat,
stimmt, Shizzle. Stimmt. Mittlerweile kannst du, du
WhatsApp
kannst ja
funktioniert.
Signal habe ich, ich habe letztens tatsächlich mit jemandem in China über Signal telefoniert.
Oho, weil der WhatsApp geblockt wurde oder was?
Ich habe kein WhatsApp deswegen.
Das ah ist, ja, das ist einfach.
da haben wir dann tatsächlich über Signal telefoniert. Stimmt eigentlich, mittlerweile diese ganzen Messenger können das. Threema, weiß ich nicht, können die Video... Chat?
Die haben hier, der hat so einen Audio-Knopf da oben rechts.
Ja, aber kein Videochat.
Keine Ahnung.
Also Skype ist ja eher für mich eher noch Videotelefonie auch. Aber stimmt, mittlerweile, es gibt eigentlich alle diese Messenger können auch irgendwie Audio- oder Videotelefonie. Das habe ich völlig vergessen, ja. Richtig.
Okay, da haben wir nochmal Glück gehabt.
Haben wir nochmal Glück gehabt, also ist nicht so schlimm, dass Skype Classic stirbt. Also entweder er updatet aufs Neue oder ihn nutzt nur was Richtiges.
Oder ne? Hangouts geht, glaube ich, auch noch.
Es wird immer schlimmer. Also echt, wer so benutzt denn Hangouts?
Ey, ich habe einfach 100 Millionen Messenger.
Ja, aber wann hast du das letzte Mal Hangouts verwendet?
Heute.
Hä?
Was?
Echt?
Ja, das hab Leute, ich auch seit, die chattest du halt mit Hangouts an.
Ich habe seit 5 Jahren bestimmt auch kein Hangouts mehr verwendet. Irgendwann haben wir das mal für Binärgewitter und sowas verwendet.
Siehst du?
Ja.
Seitdem?
Und seitdem,
außerdem ja, ist es installiert auf deinem fucking Android-Handy. Was ist
ich habe kein Android-Handy, Mann.
Ja, das ist ja da, sagt.
Ich habe auch kein iPhone, aber ich habe auch kein Android-Handy. Also doch, ich habe eins, aber da ist kein Android drauf.
Sondern dieses andere.
Dieses Ding, andere Selfish-Gedönse, genau. Deswegen, ja, habe ich da auch kein Hangout. Sozusagen.
So fügt sich alles wieder zusammen.
Ja, korrekt.
Aber du hättest es, hättest du einfach ein normales Android-Handy. Weil es quasi immer mit dabei ist, kostenlos. Muss gut sein.
Ja, aber...
Wir kennen das doch. Ja, solange du deine Daten verkaufst, ist es gut.
Ja, ja. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Toten der Woche. Tata Nano.
Tata Nano.
Was das ist das?
Ein Auto.
Ach so, Tata, das ist diese... Ist es die indische Firma?
Yep. Genau.
Ja, doch, ich habe da so im Hinterkopf, ja, Tata.
Und
okay,
das war das, das World's Cheapest Car.
Okay.
War es, jetzt leider the World's Dead Car at least. Es hat 100.000 Rupees gekostet, was 1.500 US-Dollar sind.
Oh.
Und das ist relativ günstig für ein neues Auto.
Ja, dafür kannst du hier nicht mal eins reparieren lassen.
Mhm. Das stimmt. Und ja, genau, jetzt aber leider tot. 1.500 Dollar, genau.
Okay, weil oh, sie...
10 Jahre lang gebaut, krass.
Die haben es relativ lange gebaut, ja.
Weil sie jetzt teurere bauen wollen oder weil sie nicht genug gebaut haben, oder?
Sie haben Production Issues, poor safety and dismal crash test results.
Oh, shit, Sherlock.
Das ging halt im quasi früheren indischen Markt.
Ja.
Aber ich glaube, jetzt geht das auch nicht mehr. Jetzt wollen die Leute auch nicht sterben. Was nicht so wie ich verstehe.
Selbst die Inder wollen nicht mehr sterben.
So, der letzte Satz von Slashdot ist, The cars were also known to catch fire, which is isn't good.
No shit.
Also, wenn ein Auto anfängt zu brennen, ist nicht gut. Tja. Deswegen, ja.
Ja, okay, dann ist es halt so.
Genau, also so, ja, auch tot.
Passiert. Okay.
Und ein Toter, ein guter Toter.
Nee, aber es sind ganz, ganz viele Millionen Tote.
Ganz viele Millionen gute Tote.
Gute Tote.
Nämlich.
Also Insektenforscher würden dich jetzt wahrscheinlich lynchen für sowas.
Zu Recht, vermutlich.
Also es gibt Leute, die haben gesagt, das ist nicht gut. Nämlich.
Siehste?
80% von einer bestimmten Art von Moskitos nördlich von Queensland in Australien.
Die sind jetzt tot.
Die sind jetzt nicht geboren. Darum geht es.
Okay.
Du hast quasi nicht alle Insekten getötet, sondern du hast dafür gesorgt, dass Insekten nicht auf die Welt kommen. Diese bösen Moskitos, die nämlich irgendwelche ekelhaften Krankheiten mit sich führen.
Okay, haben sie die mit irgendwas paaren lassen? Haben sie quasi.
Genau, ich habe darüber, glaube ich, schon mal geredet vor irgendeinem.
Keine Ahnung.
Sehr aber langer Zeit.
Du kannst ja irgendwelche genmanipulierten Dinge entwerfen, die sich halt dann mit denen paaren und dann kommt halt nichts raus.
Richtig. Und genau das, was sie gemacht haben. Okay. Und das hat so gut funktioniert, dass sie gesagt haben, es gibt die Chance halt jetzt auch für ganz andere Länder, die halt auch genau dieses Problem haben.
Hm.
Und dass du, aber das Problem ist quasi, du musst halt voll viele von diesen Insekten erstmal züchten.
Hm.
Und dann kannst du die freilassen, dann paaren die sich, die männlichen Moskitos, die nichts können, quasi, die können dich noch nicht mal stechen, ja. Die paaren sich dann mit den weiblichen Moskitos, die da rumchillen, kommt nichts raus und im nächsten Jahr hast du dann keine Moskitos mehr.
Hm.
Und da haben sie es quasi geschafft, um 80% die Population von diesen bösen, krankheitserregenden Moskitos zu verringern. Und zwar, die haben Zika und Denguefieber und ekelhafte Sachen.
Hm.
Und dafür ist auf jeden Fall eine interessante Sache und es hat funktioniert.
Aus der Sicht auf jeden Fall interessant. Die Frage ist natürlich, was für andere Implikationen das dann hat. Dann gibt es, weiß ich nicht, weniger Frösche, die, weil sie...
In Australien, ich glaube, da sind die auch cool mit.
Ja, aber ich meine,
ich weiß schon, wenn man ins
Ökosystem so eingreift, das hat dann wieder eventuell andere Implikationen.
Ja. Was halt schon ganz cool ist, es gibt halt weniger von diesen Insekten, die dich töten können.
Ich meine, in Australien gibt es einfach viel
die haben Zeug, da viele
was
Sachen,
sich töten
die haben,
kann.
Die haben auch, also die haben auch keine guten Erfahrungen mit so Sachen aussetzen, die dann quasi sich verbreiten. Aber hier ist es ja Sachen aussetzen, die sich nicht verbreiten.
Hm.
Zum Beispiel die Hasen, diese Frösche, diese anderen komischen Viecher, die sie alle freigelassen haben. Das war einfach immer keine gute Idee.
Menschen sind schon ein bisschen doof.
Ja.
Dann gucken wir, ob sie da jetzt ein bisschen schlauer waren. Oder ob das auch, wie sagt man immer so schon, backfired, zurückschlägt.
Mhm. Oder ob man es schafft, das quasi komplett überhaupt auszulöschen. Weil wenn du es quasi jedes Jahr 80% auslöscht, hast du am Ende immer noch ein paar. Und wenn es dann aufhörst, dann oh shit. Hast du auf einmal über 1000 Supermillionen Insekten wieder.
Hm.
Ja, jedenfalls die Viecher, Moskitos. Und keiner mag Moskitos, ja?
Ja, stimmt.
Genauso wie fucking Wespen, ja. Die sind bestimmt gut für irgendwas, aber die sind trotzdem scheiße.
Ja, Bienen sind okay, aber Wespen braucht eigentlich keiner. Nee, also, ich nicht.
Ich brauch die auch nicht persönlich.
Ja, die sind wahrscheinlich total tolle Aasfresser und hast du nicht gesehen. Aber eigentlich,
die sind scheiße.
Aber eigentlich knabbern sie nur irgendwie
an deinem Kuchen rum.
An meinem Kuchen.
Und an deinem Steak.
Und an der Bank, auf der ich sitze. Du siehst die ganze Zeit, wo diese Wespen da dieses Holz weggefressen haben.
Aber warum machen die das?
Na, die bauen sich damit was.
Die sollen aufhören.
Die sollen einfach aufhören.
Das ist doch scheiße, echt. Gottverdammte Viecher, ey.
Ja, nee, also Bienen okay, aber Wespen brauche ich auch nicht.
Nee, das sind einfach so diese Arschloch-Gangmitglieder der Insektenwelt, ja. Gehen ja einfach die ganze Zeit auf den Sack mit ihren bescheuerten Dingen.
Ja.
Alle Sachen, die sie machen, sind nervig. Sollen aufhören.
Ja.
Vielleicht finden wir dafür auch irgendwas später. So.
Gut. Kommen wir zu den Untoten.
Untote. Tote.
Untote.
O-Bike. Gab's ja, habt ihr bestimmt drüber geredet, oder?
Nee, haben wir nicht drüber geredet. Außer ich habe auch da geschlafen, aber nee, wir haben nicht drüber geredet.
Anderer Felix, habt ihr darüber geredet?
Ich erinnere mich nicht. Ich würde mal sagen.
Hast du auch geschlafen? Was macht ihr in euren Sendungen?
Nein, nee, wir haben nicht über O-Bike geredet.
Okay, O-Bike ist ein Leihfahrradanbieter.
Ja, zum Beispiel in Berlin.
Genau, aus Singapur ist dann pleite gegangen, hat irgendwie Insolvenz angemeldet und jetzt standen überall diese Fahrräder rum und keiner konnte die ausleihen, weil das Portal down war oder so.
Ja, und eingesammelt haben sie es auch nicht wieder. Weil sie ja halb pleite sind. Also
richtig,
sie
haben auch
kein Geld. Es ist ein komisches Konstrukt, man weiß es noch nicht. Sie sind halt in bestimmten Gegenden pleite, aber nur so halb. Also ja, sie sagen ja, wir sind noch da und wir kümmern uns auch um Berlin, aber irgendwie kümmert sich keiner und in Hamburg stehen irgendwie noch 100.000 Fahrräder irgendwie in der Garage rum und das ist total komisch. Ja. Okay, erzähl weiter.
Die
stehen aber rum.
Die stehen jetzt gerade rum. Basierend darauf haben sich eine Gruppe anonymer, keine Ahnung, sie nennen sich Urbanisten.
Anonyme Urbanisten.
nicht Urbanisten, das sind andere Leute. Urbanisten, also quasi urban wie Stadt, Städte-Menschen, wie würde man das übersetzen?
Städter.
Leute, die in Städten leben.
Furchtbar.
Schrecklich, ja.
Ja.
Ekelhaft.
Kann ich nicht.
Jedenfalls, diese Leute haben sich zusammengetan, beziehungsweise haben quasi eine Gruppe gebildet und haben ein Video rausgebracht, das beschreibt, wie man diese O-Bikes befreit, in Anführungszeichen, also das Schloss quasi so aufmacht, dass es nicht mehr zugeht. Haben sie einen Sticker drauf geklebt und sagen, hier ist LibreBike und jeder in der Stadt kann das benutzen. Mhm. Ob das funktioniert, ob das so eine gute Idee ist, das rechtlich gesehen...
Genau, es funktioniert wahrscheinlich. Eine gute Idee ist es auch, aber rechtlich gesehen sollte man es auf keinen Fall tun.
Ja.
Weil das Zeug gehört nicht dir und was das nicht dir gehört, darfst du nicht kaputt machen.
Genau, ist bestimmt
böse. Ist ja dann nicht kaputt, ist ja dann besser.
Darum
also man kann immer
ja
sagen,
nicht.
So, ja, ich habe dein Auto nicht kaputt gemacht, ich habe es besser gemacht.
Ja, ich habe es befreit.
Genau, ich habe es befreit von weltlichen Zwängen.
Das muss jetzt, ich brauche jetzt keinen Schlüssel mehr, um auf zu sein. Es ist einfach immer auf.
Es ist besser.
Und es fährt quasi, wenn man einsteigt, in 10 Minuten irgendwo hin.
Vom Bahnhof zum Flughafen?
Ja, und zum Bahnhof zum Flughafen, vielleicht.
Vielleicht könnte es die O-Bikes ja auch. Die beschleunigen dann auf 230.
Wenn du damit irgendwo einen Berg runterschiebst oder so, so eine Klippe, dann.
Aber es sind normale Bikes, nicht? Es sind keine mit Elektroantrieb oder so.
Nee, das sind ganz normale Bikes, ja.
Okay.
Und die sehen auch nicht so super brontal stabil aus, was jetzt auch echt.
Sind das wenigstens Bikes, die Luft haben oder sind das auch so Bikes,
die. Nee, die haben so Gummischeiße.
Ja, okay, sowas.
Das heißt aber auch, dass sie nicht so schnell kaputt gehen. Das heißt aber auch, dass sie sich kacke fahren.
Das meine ich ja.
Also es ist halt so, als. Ich stelle mir das so vor, als würdest du auf so einem Holzrad fahren, quasi so. Und das bobbelt halt einfach so hart.
Wobei, es ist natürlich praktisch, also so oft, wie ich gerade schon auf meinem Fahrrad irgendwie den Reifen wechseln musste, weil irgendwie, keine Ahnung.
Ja, aber du bist ja auch, keine Ahnung, wo warst du? Wie
Fahrrad, muss man das auf Arbeit mit einem Fahrrad.
Ja, aber ist da so viel Shit auf der Straße?
Ich weiß nicht. Oder ist es jemand, also steht halt dann am Bahnhof rum. Oder ist es halt, dass da irgendjemand Schabernack treibt mit den Fahrrädern? Oder nur
aber
meinen,
ich
weiß es nicht.
Wo? In Brandenburg?
Ja.
Merkst was? Den Leuten ist langweilig. Was soll man noch machen in Brandenburg?
Fahrräder aufschlitzen.
Was soll man nur machen? Ja. 17, 18.
Dann geht doch nach Berlin und holt euch ein O-Bike. Das ist doch ganz einfach.
Mhm, genau.
Ja.
Das könnt ihr kaputt machen. Oder ihr könnt es befreien.
Nein,
aber
befreit es und bringt es nach Brandenburg dann. Hat es dann ein neues Leben.
Da ist aber niemand. Also keiner weiß, dass es da ist. Die Frage ist, ist es dann überhaupt da, wenn niemand weiß, dass es dort ist?
Vor allem fragen sich die Leute, was soll dieses O-Bike hier? Was ist das? Was ist es? Sieht hässlich aus. Was ist es? Okay,
ja, genau.
Ja, also nette Aktion, aber man kann eigentlich nur sagen, dass die Finger davon.
Ja, genau.
Also rechtlich gesehen müssen wir leider sagen,
lass die Finger davon,
obwohl
sozial gesehen,
obwohl wir es total gut finden.
Haben wir natürlich keine.
Ja, eigentlich finden wir es total gut, aber es ist halt leider
verboten. Genau. Ich habe hier auch in Wolgrad auch noch nie solche anderen Leihfahrräder gesehen, außer die,
außer von die staatlichen.
Vom Staat,
genau. Außer die vom Putin.
Von Putin.
Putin-Räder.
Putin-Rad.
Putin-Bike. Ich fahre jeden Morgen mit meinem Putin-Bike durch die Gegend.
Putin-Bike. Hm.
Und ich meine, ist auch billig total.
Ja. Total billig.
Ja, und hier kann jeder so ein Putin-Bike fixen. Mhm. Das kannst du auch, weißt du, stellst du irgendwo ab.
Zack, dann, gefixt. Es wird nicht kaputt gemacht, sondern es wird, gefixt, weil den Leuten so langweilig ist und die haben dieses Kaputtmachen schon durchgespielt. Ja. Deswegen wird alles dann repariert, wenn du
genau.
so stellst.
Stellst einfach kaputtes Fahrrad hin und kommst wieder und es ist gefixt.
Zack, gefixt.
So muss es eigentlich sein.
Auch neues Schloss dran, was nicht so praktisch ist.
Ja. Na doch, ist eins, was du mit der App aufmachen kannst. Überweisen sie 0,3 Bitcoin.
0,3 Bitcoin ist gar nicht viel.
Echt? Der Bitcoin-Preis ist doch runtergegangen ohne Ende.
Aber auf 6.000 immer noch. 0,3 Bitcoin sind
immer noch okay. 2.000 Dollar. Ja, für dein Bike ist das schon.
Je nachdem, was du für ein Bike hast. Aber wenn du ein Pudding-Bike hast, dann also über 3,50 kommst du nicht. Du bist ja eh vom Start, deswegen macht es ja keinen Sinn auch.
Ja, aber der das gefixt hat, will ja Geld haben. Ja, okay. Na gut.
Tja. Das wäre eigentlich eine coole Sache, wenn Leute. Also, im Gegensatz zu
Ransomware. Kein Aufruf. Das ist kein Aufruf.
Okay. Das ist kein Aufruf.
Können wir auf unserem YouTube-Channel das durchlaufen lassen? Dieses kein Aufruf.
Warte, doch, kann ich da reinmachen. Warte. Nein. Ich kann da alles reinlaufen lassen, aber wie funktioniert denn das jetzt? Nee, kann ich nicht.
Nee, lass mal. Lass uns lieber drüber reden.
Ich kann hier eine neue Source hinzufügen.
Nee, nein. Komm, nicht drüber.
Nein.
Also, Librobike, abgeschlossen, oder? Kommen wir zum warmen Wetter.
Jo.
Ist auch untot, weil ist erlaubt.
Ist wieder erlaubt, genau.
War es nicht erlaubt?
Echt? Nämlich irgendwie so eine, keine Ahnung, von...
Ja, wahrscheinlich hat sich Wetter.de und Wetter.com haben sich wahrscheinlich beschwert, oder?
Irgendwie einer hat sich beschwert, so, hey, das kann nicht sein, dass es kostenlos ist.
Furchtbar.
Da hatten wir auch mal drüber geredet, ich glaube auch schon wieder von mir. Wetter Online war es. Und die haben gesagt, es kann nicht sein, dass es hier eine kostenlose App gibt, die viel besser ist als unsere App. Und deswegen muss es verboten werden. Und haben aufgrund des DWD-Gesetzes.
Ja, Deutscher Wetterdienst.
Genau, Deutscher Wetterdienst-Gesetz sagt quasi, dass sie kein Kommerzzeugs machen sollen oder so. Haben gesagt, ja, das ist genau gegen dieses Gesetz. Erste Instanz haben sie damit gewonnen. Zweite Instanz jetzt vor dem Oberlandesgericht Köln haben sie damit leider verloren. Beziehungsweise gut für den Deutschen Wetterdienst mit Warnwetter.
Naja, der soll ja doch vor gefährlichen Sachen warnen. Also
ja, richtig.
Wäre ja irgendwie...
Wetterwarnung.
Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als würde denn da exakt stehen, was die nächsten Tage an Wetter ist.
Ja.
Sondern nur, wenn in deiner Umgebung schlechtes Wetter oder gefährliches Wetter ist, dann kommt halt so ein Push-Nachricht oder so, ne?
Mhm, genau. Genau das. Und jemand hat gesagt, ja, das kann viel zu viel und das ist nicht gut. Wurde dann auch irgendwie abgespeckt. Aber prinzipiell ist quasi dieses Warnen ist in Ordnung. Und also ich finde das trotzdem abgefuckt. Also was soll denn der Quatsch bitte?
Naja, Wetter Online hat halt sein Geschäftsmodell in Gefahr gesehen. Die verlangen wahrscheinlich 5,99 € oder so.
Die Sache ist quasi, wie kann es sein, dass Wetter Online ihre App ab und zu kostenlos zum Download freigeben kann?
Ja, die sind halt ein geschäftlich angetriebenes Unternehmen und wenn es halt mal sinnvoll ist, Sachen zu verschenken, können sie das machen.
Aber das könnte ja auch aber bei Deutschen Wetterdienst auch so sein.
Ja, der erhebt sinnvoll halt in der Allgemeinheit mit Steuergeldern.
Dann doch erst recht.
Ist zwar ähnlich wie der Rundfunkbeitrag. Das wurde jetzt auch entschieden. Die haben halt einen staatlichen Auftrag und dann fühlt sich halt ein Anbieter, der das halt geschäftlich betreibt, im Nachteil und deswegen klagt er halt.
Die können auch die Daten vom Deutschen Wetterdienst nehmen, oder?
Können die auch nehmen, aber dann gibt es halt eine App, die macht es kostenlos und eine, die kostet 3,99 €.
Ja.
Welche nimmst du dann?
Natürlich die kostenlose.
Ja, siehst du. Und das
finde Wetter Online nicht gut, oder? Nicht.
Wetter Online findet das nicht gut.
Ich hab doch dafür bezahlt mit meinen Steuern. Das ist nicht.
Ja, nee. Nee. Ja, hast du schon, aber deswegen findet das Wetter Online trotzdem nicht gut, weil sie wollen ja nochmal dein Geld haben.
Hey, Wetter Online, muss ich jetzt mal sagen, die haben einfach die beschissensten Voraussagen überhaupt, ja. diesen Tag wird irgendwie, es wird regnen mit 95%iger Wahrscheinlichkeit und dann suddenly nothing.
Wetter Online.
Hey, mal das gucken. Echt, ohne Witz. Und Google Wetter auch scheiße, ja.
Google Wetter war eine Zeit lang. Ach nee, Yahoo Wetter habe ich immer benutzt.
Yahoo Wetter kann schon sein, aber dies, ey, ohne Witz.
Ohne Witz.
Ey, so schlecht.
Ohne Witz. Okay. Ich habe da mal.
Dürfen wir das hier in dem Podcast sagen, dass das nicht gut ist? Ja, oder?
Das ist ja meine persönliche Meinung. Okay, alles klar. Mach doch, was du willst. Okay, also. Nee, mach nicht, was du willst, aber das mach ist in dem Fall okay.
Ein paar Sachen ist in Ordnung. Ab und zu. Okay, ja, genau. Also, ich weiß nicht. Doch, ist gut, auf jeden Fall. Warnwetter ist wieder da, kann man jetzt wieder runterladen und sie haben Teilerfolg quasi in ihrem Entklagungsdingens. Weiter.
Ja.
News. Ich glaube, wir sind bei News, aber wir sind so ein bisschen noch bei Toten und Untoten.
Ah ja, ja, genau. Die, nämlich die Öffi-App.
Ja.
Die, wenn man Android hat und mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bahn, Bus unterwegs ist, sehr viele Leute gerne benutzen, ist von Google aus dem App Store, Play Store
verbannt worden.
Genau, und es ist irgendwie nicht ganz klar, weswegen.
Ja, hört sich immer so ein bisschen an wie dieses Traurigkeit. Ich weiß gar nicht, wieso. Was war der Grund? Weil sie da Payments hatten in ihrer App oder eher? Ich glaube, das ist ein Typ, oder? Ja, ein
versteckter Spendenbutton oder irgend sowas.
Ja, das ist natürlich echt fies. Wenn die Leute da gemeinerweise dazu aufforderst, den versteckten Unterordner zu spenden, das geht nicht klar.
Das ist nicht okay.
Nicht okay. Genau.
Weil davon kann sich Google dann ja nicht irgendwie ihre 30% oder so
abzocken. Ja. Das stimmt, weil Spenden fies. Ja, genau. Dann ist die App aus dem App Store geflogen und jetzt ist sie wieder zurück, aber nicht im Android Store, sondern im F-Droid Store. Genau. Ich habe die da gesucht, ich habe die noch nicht gefunden. Vielleicht habe ich auch falsch geguckt.
Ich habe es noch nicht probiert. Also genau, der Typ, der das jetzt macht, hat sie quasi Open Source gestellt und hat sie jetzt erstmal in den F-Droid Store gepackt. Das ist trotzdem natürlich doof, also weil ziemlich viele Leute wissen nicht, wie man den F-Droid Store bedient, wo man den herkriegt, wie man das überhaupt macht. Und viele Leute wollen und trauen sich auch nicht, so einen Drittanbieter Store zu verwenden.
Ja.
Und ich finde es halt von Google ja schon eine ziemliche Frechheit. Also insbesondere dem dann halt nicht die Möglichkeit zu geben, die Sache zu fixen.
Ist dann einfach nur
und sie dann gebannt, direkt wieder aufzunehmen. Also das verstehe ich halt nicht, wenn man sagt, ja, okay, wir sperren dich, weil da Quellcode hier oder genau, Stelle, mach bitte, sie haben Zeit bis zum das zu fixen oder so.
Ja.
Dann wäre alles okay, dann würde sich auch irgendwie keiner aufregen und dann würden sie halt auch mit der EU und Co. nicht Probleme kriegen, dass sie halt ihre Marktmacht missbrauchen. Und das siehst du halt dann an solchen Stellen.
Keine 5 Milliarden Probleme.
Ja.
Was eine coole Aussage ist, kommen wir später drauf.
Was, oder? 5 Milliarden Probleme?
5 Milliarden US-Dollar.
Müssen sie zahlen.
Sollen sie zahlen, das
finde ich, okay. Also, wenn man sich so verhält, dann hat man es leider nicht anders verdient. Also so cool ich Google in anderen Punkten finde, so sehr muss man sie an solchen Stellen dann aber auch kritisieren, weil das ist, sehe ich nicht ein. Also sie haben da einfach mit Android an der Stelle eine marktbeherrschende Stellung und wenn sie dann solche Apps aus dem Store schmeißen, ohne eine richtige Begründung zu geben oder irgendwelche Begründung zu geben, wo man dann, die man halt nicht schnell beheben kann und man die Möglichkeit hat, gleich wieder aufgenommen zu werden, ist das
gut, aber Apple
ziemlich schädlich.
Macht das hier auch. Also
ja, aber Apple ist halt nicht marktbeherrschend.
Ja.
Also ich glaube, die machen gerade doppelt so viel Profit in ihrem Store.
Ja.
Also wenn du ein Apple-Gerät hast, dann bist du darauf angewiesen, dass du die Apps installieren darfst, die Apple dir vorschreibt, dass du sie installieren darfst.
Du hast noch nicht mal die Möglichkeit, ein F-Droid nachzuinstallieren.
Das ist irgendwie auch nicht
Google okay, finde ich. Google hat 80, ja, deswegen benutze ich ja ein Selfish. Google hat halt 80%.
Very special snowflake.
Google hat halt 80% Marktanteil von den Smartphones irgendwie und Apple halt 20 und dann
leider ist da nichts mit diesem anderen Ding, was nee, du hast. Hast du überlegt, ob da so einfach,
es ist kein Prozent, deswegen ist es unter ein Prozent. Also der Rundungsfehler, der da gerade auftritt, das ist dann, ja bei den 80 und 20 habe ich da einen
Rundungsfehler. Der Rest ist dann für Symbian.
Symbian, das gibt's gar nicht mehr.
Doch.
Das ist eine Ausgeburt aus der Hölle.
Dieses Nokia-Shitphone. Nee.
Und die drei Blackberries, die es noch gibt auf diesem Planeten. Mhm. Also es soll ja auch Leute, ich habe letztens wieder eins gesehen irgendwo.
Quatsch, oder?
Ja.
Die gibt's gar nicht. Nee, ist noch Android jetzt.
Ja, aber es ist auch Android jetzt, oder?
Ja.
Ja, aber es kann durchaus noch sein. Also es war auf jeden Fall, es stand Blackberry drauf. Was drauf lief, habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall Leute, die das auch verwenden. Und die dann irgendwie immer ganz böse sind, wenn es den BlackBerry Messenger nicht gibt. Also scheinbar haben die ja auch mal nochmal so ein Extrasystem da gebaut.
So ein Special, wo die sich dann anrufen können oder so.
Ja, Videotelefonie machen können. Ihr wisst, das ist total gut.
Ja.
Für die Leute, die nicht Hangouts benutzen können. Oder,
Hangouts,
oder
genau.
Signal oder Threema oder
Former.
Was, Former?
Former. Wenn es Threema gibt, soll es auch Former geben.
Oh Gott.
Ich finde, das wäre nur fair.
Ich gedacht, das gibt es jetzt wirklich.
Aber jedenfalls, also.
Ja.
Wir waren jetzt, die sind jetzt verbannt, sind jetzt noch nicht bei F-Droid, weil da habe ich sie noch nicht gefunden, sondern du hast bei F-Droid die Möglichkeit, Repositories hinzuzufügen.
Ja.
Und da gibt es eins, was du hinzufügen kannst auf seiner Webseite. Kannst du es da reinkrebeln und dann kannst du es runterladen. Aber das war jetzt, also die Experience war ganz okay, das zu machen.
Mhm.
Genau.
Und dann kannst du es runterladen.
Öffi-Schildbach.de F-Droid Repo.
Okay.
Genau. Es steht gerade noch als Proprietary als Lizenz drin.
Okay.
Aber dieser eine Artikel im Internet, den wir dazu gefunden haben von Heise.
Der bei Heise Offline.
Der in unserer ausgedruckten Heise Offline-Zeitschrift von leider gestern oder so, weil so schnell kann man noch nicht drucken.
Ist quasi druckfrisch von gestern.
Druckfrische Heise Offline-Zeitschrift. Ja. Mit dem kompletten, leider noch keine Kommentare aus dem Heise Offline-Forum. Er hat noch keiner ein Fax hingeschickt. wo war ich? Achso, genau, soll dann GPL3 lizenziert sein. Mhm. Und sobald das der Fall ist, findet man auch im
richtigen
F-Droid.
Okay,
genau.
Okay. Ja, dann kann man nur hoffen, dass, dass es vielleicht doch den Weg nochmal zurückfindet in den Play Store. Und ansonsten, ja, hoffe ich mal, alle, die die App verwenden, spenden da an den Entwickler, dass das irgendwie weitergeht.
Genau.
Wäre schade. Ich habe es zwar schon lange nicht verwendet, aber kein Android-Phone und so, deswegen, ja.
Aber du kannst doch fast so Android.
Ich kann Android-Sachen ausführen, ja, aber
will's nicht. Lieber Purist.
Nee, ich benutze tatsächlich
BVG
einige
BVG-Webseite benutzen oder so.
Nee, ich benutze die Deutsche Bahn-App, verwende ich sehr, sehr viel. Also ohne die würde das
schwierig sein.
Ja, nee, könnte ich nicht leben sozusagen. Wüsste ich nicht, wie ich von A nach B käme und nicht wann vor allem. Ja. Da müsste ich ja irgendwie Kursbücher studieren oder irgendwas.
Nee, das ist Quatsch, weil wenn du mal versucht hast, irgendwo auf dem Land mit dem Bus zu fahren, ist unmöglich, ja. Du kannst nur quasi diese Deutsche Bahn-App nehmen, weil die kennt diese scheiß fucking Busse, die einmal alle zwei Tage kommen oder so. Quatsch, ja. Und dann nur irgendwie, wenn gerade Vollmond war davor oder so. Und dann so, ja, ist heute Vollmond war letztens.
Nur am dritten Samstag nach jedem Vollmond.
Genau, aber nur wenn Kirche war und wenn jemand geheiratet hat und dann, keine Ahnung. Aber diese Deutsche Bahn-App kann dir das dann sagen, ob du fahren kannst oder nicht.
Ja, gut.
Genau.
Spenden, also sowohl diese Öffi-App als auch.
Ich glaube, ihr braucht gar nicht spenden, weil ihr konntet davor spenden, jetzt könnt ihr immer noch spenden.
Ja, genau, also auf der Website habe ich gesehen, ihr könnt spenden. Aber ich wollte jetzt eine Überleitung machen zu LiberaPay.
Ah ja, spenden.
Eigentlich.
Ah, sorry, ich habe es verkackt.
LiberaPay ist in Schwierigkeiten, weil ihr
Payment-Processor.
Ja, MongoPay, ne?
Nicht MongoPay, MangoPay, Mann. Nee.
Das ist, glaube ich, schon MongoPay.
Naja, also bei MongoPay, diese Mongos von MongoPay.
Ist aber auch nicht okay, Ingo.
Das ist nicht in Ordnung, Mann. Sind wir schon nach, ja,
Compliance-Lampe. Aber es ist ja Gott sei Dank nach 22 Uhr. Und deswegen können wir solche...
da dieses Mal echt.
Ist die Compliance-Lampe bestimmt gleich wieder auf grün gegangen. Okay, also Mango Pay hat den gekündigt. Auch so ähnlich wie die Geschichte davor, ohne eine richtige Begründung zu geben. Und,
einfach nur, weil sie es nicht gut finden.
Ja, es ist wirklich schade, weil wir finden den Service total gut, haben wir auch schon mehrfach gesagt. Dass
den Service
Pay
schon, aber den Payment-Prozessor Mango Pay... Habe ich ja mal erzählt.
Du in der Schweiz hast damit Probleme.
Da habe ich ein bisschen Probleme mit.
Ja.
Weil sie irgendwie nicht fähig sind, SEPA-Zahlungen in die Schweiz zu machen. Ja. Was voll dumm ist, weil alle anderen Banken können das halt.
Vielleicht ist aber auch deine Bank schuld. Man hat es ja nicht ganz rausgekriegt. Na, die sagen nicht, aber vielleicht ja.
Nee, aber ich habe jetzt nochmal mich, ich war da letztens wegen anderen Dingen bei der Bank. Ich habe mich da nochmal erkundigt. Das ist wirklich so, dass irgendwie die Bank, die Mango Pay da benutzt, halt einfach keine SEPA-Zahlung gemacht hat. Und dementsprechend, also die hat einfach sich das, ja, das Geld genommen und einfach nur irgendwie 15 statt 25 Euro geschickt und gesagt, ja, passt so für uns. Zahlt so ein bisschen. Ja.
Aber warum?
Weil sie können?
Aber das ist nicht in Ordnung, oder?
Ja, ist halt kein ist keine SEPA-Zahlung. Das heißt, es gibt diese Regel nicht mit irgendwie, du darfst nur so und so viel Gebühr draufschlagen. Da können sie hingehen und sagen, ja, wir machen hier mal 10 Euro
Gebühren. Gebühren.
Genau.
80% Gebühren. Fucked up.
Ja, das ist ziemlich komisch. Also in Deutschland kriegen wir die SEPA-Überweisung und da kommt immer alles an, was bei LiberaPay draufsteht, was sie rausgeben.
Und zwar am nächsten Tag.
Ja, genau. Also MangoPay hat gesagt, dass sie nicht mehr zusammenarbeiten wollen und das jetzt in ein paar Tagen kündigen auch, also sehr, sehr schnell. Und das bedeutet, dass alle, die LiberaPay nutzen, also sowohl die Spenden empfangen, als auch die Spenden sozusagen, jetzt schnell reagieren müssen. Mhm. Wenn ihr also LiberaPay benutzt, noch Geld in eurer Brieftasche, in eurem Geldbeutel, Wallet.
In eurem Wallet.
Da habt, genau. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder alles abzubuchen auf euer Konto, auf euer Offline-Konto sozusagen, was ja auch nicht offline, egal. Ihr wisst, was ich meine. Also Konto bei der Bank.
Bankkonto, genau.
Ja. Oder ihr verteilt es an alle Leute, an die ihr spendet.
Und was passiert, wenn man das nicht macht? Keins von beiden macht?
Dann ist das Geld halt wahrscheinlich für immer verloren. Also ihr solltet reagieren, deswegen jetzt hier nochmal der Aufruf. Loggt euch bei LiberaPay ein, wenn ihr das benutzt und verteilt entweder das Geld an alle, die ihr sowieso spendet. Also wir sehen das auch gerade in unseren, die wir spenden.
In unseren Feeds, ja.
Also in unseren Wallets, in unseren Brieftaschen ist gerade jeden Tag, also seitdem die Ankündigung ist, seit jedem Tag kriegen wir Zahlungen rein und da steht dann halt immer.
Das heißt, das muss man quasi jeden Tag dann rausziehen. Wie funktioniert das denn?
Ja, du musst ja ein paar Tage warten. Also ja, jetzt nochmal trotzdem aus der Sicht von jemandem, der spendet. Ihr habt halt die Möglichkeit, das Geld an alle zu verteilen. Und oder rauszuholen, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Wir als Leute, die Geld empfangen, gut, wir spenden natürlich auch ein bisschen was.
Ja, klar,
aber
weil wenn man es da schon hat, bietet sich das ja an, es dann auch weiter zu verteilen. Mhm.
Genau. Dann, ja, also sehen wir gerade, wie das Geld reinkommt und wir müssen es dann halt auch relativ schnell abheben, weil am 26. Juli ist Schluss.
Das heißt noch nicht so viele Tage, 7 Tage noch.
Genau.
Shit.
Bis
sag
dahin
doch.
Muss das weg sein.
Also ich finde es nicht gut. Ich hoffe, dass LiberaPay einen anderen Payment-Processor für deren Shit findet. Dass das
ja, wobei MangoPay ja auch bei Flutter und sowas eingesetzt wurde oder wird oder wurde zumindest. Wurde,
glaube
ich.
Da sieht man, was mit Flutter passiert
also
ist, ey.
Dieses MangoPay ist halt gerade hier jetzt im SEPA-Bereich. Gut, in der Schweiz haben sie scheinbar Probleme.
Ist ja
auch relativ gut. Also wenn, dann hätte ich natürlich gerne auch wieder irgendein Anbieter. Okay, wenn man da jetzt 0, irgendwas 10% Payment-Gebühren bezahlen muss, wäre das vielleicht noch machbar. Aber wenn man jetzt sowas wie PayPal oder sowas nimmt, wo halt gleich mehrere Euros dann weggehen, finde ich das halt nicht gut. Also mir hat LiberaPay ja gerade deswegen gefallen, weil wir das halt so als Team relativ schnell aufteilen können. Ja, ich mich nicht mehr um das
die Abrechnung sozusagen kümmern muss. Und weil SEPA-Überweisung anbietet und die Möglichkeit ist, da kostenlos Geld von A nach B zu schaufeln. Mhm. Und dann halt einfach man Libera Pay halt, weil man es toll findet, das Projekt, den Entwicklern dann halt was zurückgibt davon. Ja.
Das sagt doch echt.
Tja, aber ja, der Plan ist ja schon, dass sie irgendwie einen neuen Payment-Prozessor finden.
Ja, natürlich, aber es kann halt schwer sein, es kann halt lange dauern und es kann halt auch sein, dass sie keinen finden, der den Anforderungen entspricht. Das wäre halt schade. Also es ist schon eine, existenzielle Krise, würde ich jetzt sagen, für Libera Pay. Und ob dann auch wieder alle Leute, die gerade schon ihre, also sozusagen Abonnements oder sowas abgeschlossen haben und den Leuten spenden, ob die dann auch alle wieder zurückkehren, ist ja auch nicht gesagt. Hey. Also es kann schon sein, dass die Plattform da sehr drunter leidet. Und das finde ich schon schade.
Das ist schon schade, ja. Wegen so einem Quatsch halt.
Ja. Ja. Gut, im Zuge dessen sind bei mir ein paar Anfragen aufgetaucht, ob wir nicht mal eine IBAN rausgeben können.
Können wir das?
Wo Spenden einlaufen können. Ich habe ein Konto eingerichtet, von dem man nichts abbuchen kann. Ich werde das mal auf der Webseite schreiben. Also
okay,
ich hatte ja den Nachteil schon mal, es wollte mir ja mal jemand Geld von meinem Konto klauen, seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger.
Okay.
Habe das nur.
Also so ein Sinkhole.
Ja, genau. Du kannst ja ein Konto machen, von dem man halt nichts abbuchen kann. Und ich habe eins eingerichtet, ich werde es mal jetzt auf die Webseite schreiben, dass wer einen Dauerauftrag einrichten will oder wer auch einmalig was spenden will, kann man das dann darüber machen. Genau, also weil da ein paar Fragen auftauchten. Ist jetzt noch nicht auf der Webseite, aber vielleicht, wenn ihr die Folge hört, haben wir das dann schon mal dazu gepackt. Und das wäre dann, bis Libera Pay wieder da ist, eine Alternative. Oder ihr mögt Libera Pay nicht und wollt es irgendwie sowieso anders machen.
Haben wir dieses andere Dingens
noch? Was haben wir noch?
Patreon
haben wir noch.
Patreon haben wir das?
Ja, Patreon haben wir auch noch. Genau, da kommen.
Aber die sind natürlich nicht so cool wie Libera Pay.
Da sind halt hohe Gebühren. Das ist das Problem. Ah, das Geld aus Patreon rauszuholen ist nicht ganz so einfach, wie das aus Libera Pay rauszuholen. Und deswegen haben wir das bisher noch nicht gemacht. Ja. Da ist es natürlich für mich und wahrscheinlich auch für euch einfacher. Ihr macht einfach eine SEPA-Überweisung und gebt uns auf dem Weg, dann kommt halt einfach mehr an, ja, als wenn da dann die Plattform nochmal irgendwie sich 3% nimmt und dann der Payment-Prozessor sich auch nochmal 5% nimmt, dann ja, sind halt locker mal
viele
paar Euros weg, ja, oder ein paar Dollars. Das ist dann auch noch Umrechnungssache, Dollar in Euro.
Auch noch.
Kommt ja auch noch hinzu. Zweimal nehmen sich die Banken ja dann auch wieder Geld, das ist alles büscherblöd. Genau. Das aber stimmt. Wie gesagt, also ich habe ein paar Anfragen gekriegt und wollte das jetzt nur nochmal mit dazu sagen. Haben wir verstanden. Danke an alle, die gefragt haben. Werden wir auf die Webseite stellen.
Genau.
Gut.
Was haben wir noch so für Dinge?
So, dann, das hatten wir gerade schon zumindest kurz angesprochen, dass Google von der EU so ein bisschen eine Strafe aufgebrummt bekommen hat.
Das ist korrekt.
Ja.
Und zwar die Strafe von 4,3 Milliarden Euro.
Schon ein bisschen krass. So viel Geld kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Sind 4 Instagram, oder? Geht.
Also okay.
Hört sich jetzt nicht so viel an für Google, oder?
Hm.
Die kriegen halt nichts dafür. Kriegen halt kein Instagram dafür. genau, und die Sache ist, warum war's? Die Antwort, weil du bei Google, bei deinem Android-Handy, dein Default-Suchmaschine nicht auswählen kannst mehr.
Oh, echt?
Das war der Grund.
Mhm. Okay.
Und zwar, darunter hat auch, ich glaube, der andere Felix hat da den Commit mit verlinkt, der genau das einschreibt, nämlich Remove the Search Engine Setting. Hardcode the search engine to Google, use enhanced Google search provider if available, otherwise Google search if available, otherwise throwing a runtime exception requiring one of these packages. Und das ist nicht okay. Das sagt jedenfalls die EU.
Voll gut. Nicht, dass irgendjemand das irgendwie vermutlich einen anderen Search Provider als Google benutzen wird, aber.
Darum geht's nicht. Du musst die Möglichkeit haben. Jetzt kannst du zum Beispiel.
Ist schon geil.
weiß nicht, DuckDuckGo können wir benutzen.
Ja,
was darunter auch nur Bing ist, aber immerhin.
Ich benutze DuckDuckGo als Standard.
Genau, die haben da drunter, die hatten da drunter Yahoo Search, jetzt ist, glaube ich, Bing drunter.
Echt? Okay. Mhm.
Keine aber halt voll anonymisiert für dich.
Ja.
Also schon okay.
In 90% der Fälle ist DuckDuckGo genau das Richtige für mich.
Das heißt aber leider, dass auch alle 10 Mal du auf was anderes ausweichen musst.
Ja, manchmal weißt du ganz genau, Google würde das jetzt finden, das was du suchst. Und aber DuckDuckGo ist in den letzten 3 Jahre oder so benutze ich das jetzt Standardsuchmaschine schon wesentlich besser geworden. Mhm. Und ich glaube, da war auch hier, sie haben auf Werbung auf Twitter geschaltet und mal so einen längeren Artikel, wie sie trotzdem damit Geld verdienen und so.
Und wie machen die damit Geld?
Ich bin nicht dazu gekommen, den durchgelesen. Ich kann den mal verlinken. Also im Endeffekt ist es natürlich, sie schalten ja auch Werbung mittlerweile.
Echt? Die haben Werbung?
Du hast so, wenn du irgendwas suchst, was weiß ich, eine Waschmaschine oder sowas, hast du oben halt auch Einblendungen von Waschmaschinen oder von Trocknern oder sowas.
Okay.
Und darüber, kriegen sie halt auch dann Geld sozusagen rein.
Ich kann
das
jetzt nicht sehen, warte, ich muss mal meinen Adblocker ausmachen.
Ja, ich habe auch leider einen an, das ist ein bisschen doof, stimmt.
Leider.
Voll unpraktisch, diese Adblocker, dann sieht man gar keine Werbung mehr.
Also auch wenn ich ihn ausmache, sehe ich die jetzt gerade nicht. Waschmaschine.
Doch. Dann sehe ich welche.
Echt?
Muss man also dann sehe ich zumindest
neu laden?
Dann sehe ich hier zumindest mehrere.
Da steht Ad. Okay, genau. Alles
dann
klar.
Sehe ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt mal nach Bosch-Waschmaschine gesucht.
Testvergleiche.com.
Genau, dann sehe ich jetzt gerade hier Werbung bei Amazon. Und dann kannst du da halt draufklicken und würdest halt, und sie würden halt Geld damit kriegen.
Okay.
Und das können sie natürlich auch machen.
Komm hier,
ohne
meine 3 Cent.
Ohne halt die Privatsphäre zu verletzen. Sie müssen dich dafür nicht tracken. Wenn du Waschmaschine eingibst, können sie dir Waschmaschinen vorschlagen, ohne dass sie wissen, wer du bist, wie alt du bist.
Aber sie können ihnen nicht
deine
Waschmaschine vorschlagen.
Ja, aber wenn wir ehrlich sind, Amazon trackt ja ziemlich viel und ziemlich genau. Und sie schlagen dir dann halt trotzdem genau diese Artikel vor, die
du
gerade gekauft hast. Und denkst auch so, cool. Ich hab das jetzt gerade gekauft. Ich glaube, ich brauche das nicht in vierfacher Ausfertigung.
Nicht? Warum? Brauchst du keine 3 Waschmaschinen zu Hause?
Nein.
Ja.
Normalerweise
also,
nicht.
Genau, also das macht DuckDuckGo. Also sie blenden Werbung mit ein und tracken dich aber nicht dabei, weil die das Informationen brauchen sie halt nicht. Wenn du nach Waschmaschine suchst, können sie dir Waschmaschinen anbieten, ohne zu wissen, wer du bist und wie deine sexuelle Orientierung ist und wie alt du bist, ob du nicht Raucher bist oder das
aber
ist völlig egal.
Was ist, wenn du lieber eine rosane Waschmaschine möchtest?
Ja, das kannst du ja dir danach aussuchen. Oder du gibst vorher rosane Waschmaschine ein.
Ah, das ist ein guter Punkt, ja.
Das könnte man.
Aber vielleicht weißt du gar nicht, dass du eine rosane Waschmaschine will, aber das Netzwerk weiß es.
Bestimmt. Ja.
Ich bin froh, dass es das Netzwerk dann nicht weiß.
Noch nicht.
Also so das, ich habe, wie gesagt, nur den ersten Absatz gelesen. Mal gucken, ob ich den nochmal finde, aber ansonsten, ich habe gesehen, das war aber bei Twitter, vielleicht habt ihr es auch gesehen. Twitter trackt einen, ja. Haben sie es halt als Werbung mal geschaltet und ja.
Das heißt, Twitter weiß, du DuckDuckGo benutzt.
Ja,
oh, shit.
Oder sie denken, ich bin so IT-technisch interessiert, dass DuckDuckGo was für mich wäre, ja. Haben sie ja auch nicht Unrecht, weil.
Aber das ist trotzdem creepy.
Ja. Aber so funktioniert dieses Target-Marketing-Gedöns,
creepy,
was Twitter und Facebook einsetzen.
Ja, die wissen einfach, dass du so ein komischer Alternativo bist, der fucking auf was für ein Handy benutzt? Sailfish, ey, what the fuck?
Failfish,
genau. Ja.
Tja. Instapaper. Wechselt den Besitzer.
Ist es besser? Sind die jetzt nicht mehr GDPR-Gedönse?
Ja, das
echt?
Ist doch die. Ich weiß es nicht.
Achso, hast du es auch nicht ausprobiert?
Nee, Instapaper,
ich benutze kein Instapaper.
Ich auch nicht.
Was hatten die für Probleme jetzt?
Die waren doch, war das nicht so, dass man es dann nicht mehr benutzen konnte, weil sie irgendwie gesagt haben, nee, GDPR,
zu kompliziert.
Ist voll kompliziert, müsste man sich so an Rechte halten und so.
Ja, und Rechte sacken, alle
voll,
wissen das, ja.
Voll doof. Aber wir wollen natürlich hier irgendwie Urheberrechte und bla.
Aber du hast es auch reingeschrieben, Felix. Ja.
Echt mal Felix?
Der Felix, auf den ich zeige.
Nee, was? Welches?
Es ist deine Farbe.
Instapaper, ich hab's nur umgezogen. Außerdem ist es nicht meine Farbe, das ist die Farbe von dem anderen Felix.
Nee, ist es nicht.
Hä?
Da, dann hat es,
wer ist dann orange?
Naja, wahrscheinlich hat es der Markus reingeschrieben.
Der darf hier gar nichts reinschreiben.
Der ist heute nicht da.
Der Betrüger.
Ja, okay.
Unglaublich, ey. Der hat uns hier in eine Diskussion getrappt, ja, die wir gar nicht wollten.
Oh, no. Wird wahrscheinlich so sein, dass er Instapaper benutzt und jetzt darüber was sagen könnte. Wir können halt nichts darüber sagen, außer Instapaper gehört jetzt jemand anders.
Ich weiß genauso gar nicht, wie andere Firmen, die auch jemand anders jetzt gehören.
Gehört, zu wem gehörte denn Instapaper? Was war das, auch Yahoo-Gedönse oder zu wem haben sie das?
So wie Instagram ist das gleich, oder was?
Also hier schreibt
Beta
jemand...
BetaWorks, glaube ich.
Ich glaube Pinterest. Nee.
Ja.
Also hier steht auf jeden Fall gleich ganz oben, dass es irgendwie GDPR jetzt geht.
Bla. Und Pinterest war das Problem.
Pinterest? Hä?
To Trends, ja, genau. Also die waren Instapaper to Instapaper Inc. Genau. Pinterest vorher, jetzt Instapaper Incorporate. So, haben wir es herausgefunden.
Krass. Tja.
Was?
Steht da?
Sehr praktisch, wenn ihr Instapaper braucht, dann funktioniert es jetzt vielleicht wieder, auch in der EU. Und das ist dann vermutlich gut. Ja. Wenn ihr das nicht braucht, dann, tja, eine Firma ist irgendwo verkauft worden. Voll gut.
Es kann positiv oder negativ sein, also je nachdem, was die mit dem Produkt jetzt anfangen und
also ist
wie
es jetzt
sie
auf
damit Geld machen oder auch nicht. Ne?
Ist jetzt independent wieder. Wahrscheinlich hat es für Pinterest nicht genug Geld gemacht. Diese Pinterest-Leute, das geht mir auch
nicht. Ist doch so ähnlich, ist so ähnlich wie SUSE. Also SUSE ist ja jetzt auch wieder independent, nachdem sie verkauft wurden. Ich verstehe das auch immer nicht. Also warum ist man danach freier? Naja, aber weil es jetzt genau gerade, weil es einigermaßen reinpasst.
Nee,
also,
die wurden nicht verkauft, sondern die wurden ausgegliedert in eine eigene Company von...
Wer jetzt?
Instapaper.
Yeah.
Instapaper ist jetzt Insta Leerzeichen Paper Incorporated.
Ja, aber Instapaper ist wie SUSE.
Ja, aber deswegen...
Niemand braucht's.
Erzähl mal jetzt, wer Instapaper braucht.
Nee, wer Instapaper braucht, kann ich dir nicht erzählen. Aber das war SUSE braucht.
Warum?
Weil du nicht nur Red Hat haben kannst. Weil das blöd ist.
Was ist mit diesem Debian? Und diesem
Ubuntu? Nee, da kriegst du keinen Support von irgendjemandem.
Weil du nicht, genau, bei Debian kannst du keinen, du kannst nicht einfach zu Debian Inc. gehen. Nein, du kannst
nicht
zu Debian Inc. gibt's ein Problem ein.
Und sagen, ich hätte gern mal Support für Debian. Das kannst du nicht machen. Ist ja auch eine der großen Stärken bei Debian, aber ist halt auch ein Nachteil. Du kannst aber zu Red Hat gehen und sagen, hier, ich will Red Hat Cloud Stack XY, hier, take my money, shut up.
Und einmal installieren, bitte.
Ich will, dass es geht. Und da finde ich es gut, dass es da halt mehrere Player gibt und nicht nur einen, weil...
das stimmt.
Red Hat ist zwar gut und cool, ja, und machen ziemlich viel, aber auf der anderen Seite... Große Sachen sind auch träge und man braucht halt so ein bisschen Konkurrenz und da ist es
auf
gut, dass
Fall.
Es SUSE gibt.
Das gibt es ja diese Ubuntu-Leute nicht.
Ach so, stimmt, diese Ubuntu-Leute gibt es ja auch noch.
Ne?
Da kannst du Commercial Support.
Ja, doch, da kannst du alles, was du bei Red Hat auch bekommst, bekommst du halt auch von
Ubuntu. Ja, aber es macht ja niemand. Also
doch.
Da hier Support ehrlich. And Management bei Ubuntu.
Doch, also es gibt ganz viele Company.
Also Ubuntu macht, oder Canonical macht ihr Geld auch mit dem Cloud-Teil. Mit
hier,
OpenStack.
Ubuntu, kannst du buy.ubuntu.com gehen, kannst du Ubuntu Advantage kaufen, kriegst du, kostet Geld für deine Firma, für deinen gleichen Quatsch.
Ja, plus dass du halt Support hast.
Doch, da hier Support kriegst du dann, nämlich 24/7 Telefon and Online Support Portal, Canonical Live Patch Service,
ja.
Access to Knowledge Base.
Stimmt, das ist jetzt neu, dieser Live
Option
Patching.
Of a dedicated Canonical Support Engineer. Mhm.
Genau.
Hast du deinen eigenen Support Engineer?
Also,
aber nur die Option.
Diese oder?
Doch, immer noch. Weil sowieso Arbeitsplätze hier in Deutschland, ja.
Ach so, stimmt, das sind Deutsche. Ich find das okay.
Und sie haben jetzt auch für CEF haben sie auch das Dashboard freigegeben und es kommt jetzt in die nächste Version rein. Also sie machen schon coole Sachen.
Okay.
Auch.
5 reasons why you should be using OpenSUSE.
Ja,
aber OpenSUSE ist ja Quatsch. Nee,
OpenSUSE ist wie Fedora. Ist halt ein Open Source.
SUSE?
Ist halt ein Open Source Produkt, was halt von einer Firma gesponsert wird.
Okay.
Red Hat sponsert Fedora.
Und
SUSE sponsert OpenSUSE.
Das ist quasi das Testfeld für deine...
Genau. Okay. Die nehmen sich dann halt gute Entwicklungen.
Hier, du kannst SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Das ist ja wohl ein Killer-Feature.
Yes!
Du kannst auch SUSE irgendwie für Mainframes kaufen. Du kannst auch irgendwie
Cloud
IBM Power System Server.
Versuch mich mal kaufen. Also, ich finde da einfach, dass es dass mehrere Leute oder mehrere...
Ja, nee, die sich hast da, natürlich schon recht. Und die sind jetzt verkauft da, worden, oder? Was die haben sie gemacht?
Genau, die sind auch verkauft worden. Die gehörten vorher zu... Aber die sind ja in letzter Zeit mehrfach verkauft worden. Zu Micro Focus. Und haben sich jetzt...
Jetzt gehören sie zu Macro Focus?
Und sind jetzt von... ja, in einer schwedischen Gruppe gekauft worden, die EQT Partners heißt.
Das hört sich ein bisschen sketchy an, muss ich sagen. Equity Partners.
Genau, ist halt, ja, kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen, aber es ist wohl, soll wohl ein Partner sein. Ich habe jetzt den nicht recherchiert. Das ist das, was das Marketing Blabla sagt, die sich in dem Bereich Software-Gedöns auskennen, da schon gute Sachen gemacht haben und eventuell jetzt ein guter Partner sind, dass SUSE wieder eigenständig ist. Mhm. Ja, also sie gehören zwar jetzt erstmal EQT-Partners.
Also eine Firma, die sich Eigenkapital-Partners nennt, sollte man vielleicht drüber nachdenken.
Naja, es kann ja sein auch wieder, dass das Management selber da auch nochmal Geld reingesteckt hat. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall sieht halt das Management von SUSE da seine Zukunft drin und hat das wohl angeleiert. Und jetzt sind sie halt wieder eine eigenständige Firma, nicht in einem großen Konglomerat, also zu Micro Focus gehörten mehrere, viele verschiedene Companies. Also die haben ja damals auch Novell übernommen, beziehungsweise wurde erst von Attachmate hat Novell übernommen und Micro Focus hat wieder Attachmate übernommen. Und damit kam halt auch SUSE zu Micro Focus und jetzt sind sie halt wieder eigenständig und kann gut gehen. Ja, manchmal profitiert man ja, wenn man einen größeren Partner hat. Manchmal profitiert man und kann schneller wachsen, wenn man alleine ist. Das SUSE-Management hat jetzt diesen Weg gewählt. Gucken wir mal, was das für die Zukunft bedeutet. Ist auf jeden Fall, ja, ein großer Schritt. Gucken wir mal, ob das ein guter Schritt ist. Wo wir jetzt gerade bei Leute oder Companies werden verkauft sind. Mhm. Aber zumindest sehe ich bei SUSE halt ein Geschäftsmodell, während ich bei Instapaper keins sehe, aber ich benutze auch Instapaper nicht. Deswegen.
Doch, der kostet $5 im Monat oder so ein Quatsch.
Ja, kostet's?
Ja.
Ja, okay.
Habe ich gedacht.
Ja, okay. Denkst du, ich habe keine Ahnung, wir wissen es nicht.
Instapaper kaufen.
Da fehlt uns jetzt der Markus, der diese News hier reingeschrieben hat.
Instapaper herunterladen kann man hier.
Ja, siehst du. Keine Ahnung. Komm, dann lass uns doch lieber weitermachen.
Kosten.
Findest du es jetzt ganz schnell?
Macht Premium-Funktion. Ah, nee, die macht den gerade kostenlos. Dann weiß ich auch nicht.
Kostenloses, ja, okay. Premium. Cooles Businessmodell. Gerne okay, wieder.
Okay, also wir wissen es nicht. Ihr könnt uns das ja in die Kommentare schreiben und uns verbessern. Wahrscheinlich alle, die Instapaper benutzen und das jahrelang benutzt haben, sind auf jeden Fall froh, dass es jetzt einer anderen Firma gehört und sie es wahrscheinlich wieder verwenden können. Mhm. Gut. Dann Dependency Security Check.
Genau, auf GitHub, wenn ihr ein JavaScript oder so ein Ruby Repository habt und eure bei Ruby sind es diese Bundle Files und bei also diese Gem File
diese Log Files
und wie heißen die denn bei NPM, keine Ahnung, gibt's halt auch so ein großes File und da steht dann halt genau drin, welche Dependencies dein NPM oder dein Bundler halt installieren soll und GitHub hat dann so ein kleiner Checker gebaut, der dir halt dann gleich anzeigt auf deinem Repository, dass du auf Dingen dependest, die irgendwie eine Security Vulnerability hatten. Und das gibt's jetzt auch für Python. Ich finde das ziemlich cool. Also ich habe das, weil viele meiner Repos in Ruby sind, habe ich das schon ein bisschen länger und das ist halt voll praktisch, weil du kannst dann so drüber schauen und siehst dann so, hier müsste ich vielleicht wieder mal ein Update machen, weil es halt wirklich sicherheitsrelevant ist. Oder ja, sieht alles noch okay aus. Mhm, ja. Und ja.
Das geht genau, jetzt für Python habe ich dann erstmal so eine Nachricht bekommen, so ja, übrigens, eins deiner Repos ist gar nicht gut und irgendwie kann es gehackt werden oder so ein Quatsch. Und dann habe ich gesagt, okay, archivieren. Repository archivieren. Ich will damit nichts zu tun haben. Und dann war es weg.
Genau.
Das war quasi mein.
Ja, ist halt voll praktisch, weil es halt dir eine Mail schreibt, wenn was ist. Weil es passiert halt gerne mal, dass man ein paar Repositories hat und dann geht es halt einfach vielleicht mal vergessen. Und ich finde es auch super praktisch aufbereitet, dass es dann immer gleich der Link zum normalerweise ein Link zum, was genau das Problem ist, kann man da halt draufklicken und sagen, ja, okay, es betrifft mich jetzt irgendwie nicht. Mhm. Das gibt's ja manchmal, dass man irgendwie, dass sie zwar eine Vulnerability finden, die aber irgendwie nur für Windows ist oder irgend sowas, gerade so bei diesen Python-Dingen, die irgendwie unter Windows und Linux und was weiß ich alles laufen. Ja. Und wenn da halt irgendwie so dann drinsteht, ja, ist irgendwie so exploitable auf Windows und man baut halt aber eine Applikation, die nur auf Linux läuft, dann ist so, ja, muss man jetzt vielleicht nicht gleich updaten. Und das ist voll praktisch.
Aber kann man einfach machen. Kann man trotzdem.
Genau.
Ist voll convenient. Wenn einem das Repository am Herzen liegt und das Projekt und das tatsächlich mehr als eine Person benötigt, dann
sollte man das schon. Ja, ja. Aber es hilft halt beim Abschätzen, wie dringend, dass man das updaten muss, ob man irgendwie das jetzt gerade machen muss oder ob man sich irgendwie nächste Woche dann mal Zeit nehmen kann, um das Problem zu fixen.
Ja, genau. Aber ist schön. Schöne Sache.
Genau. Ist, ich finde das super. Und meine zweite News, Sonos, diese...
Das waren deine Lautsprecher, oder?
Ja, genau, diese scheiß Lautsprecher.
Wieso scheiße? Die sind gut.
Du hast davon mal geschwärmt, die müssen gut sein.
Ich war mal mehr begeistert davon. Also, das, was sie jetzt eingeführt haben, ist so ein Account-Zwang. Das heißt, wenn du diese Lautsprecher jetzt benutzen willst, musst du einen Account haben.
Echt?
Nicht updaten, halt so, oder? Ach,
ja, also updaten sich wahrscheinlich automatisch.
Na, es bringt nichts. Also du bekommst jetzt halt in der App. Gut, du könntest natürlich vermutlich irgendwie eine alte App-Version.
Oder Bluetooth-Verbindung, kann da nicht auch Bluetooth-Verbindung aufbauen?
Können sie nicht.
Echt nicht? Es ist
halt wirklich nur ein Netzwerk, ja. Nee. Ja, ich sage ja, also es.
Wer baut sowas?
Ist so ein bisschen.
Haben die wenigstens noch einen Klinkenstecker dran?
Nein, normalerweise auch nicht. Also es gibt, glaube ich, die ganz großen Modelle.
Sowas?
Ja, ich, so langsam weiß ich auch. Dachte irgendwie, das wird was, aber ich werde die dann, glaube ich, irgendwann mal in naher oder ferner Zukunft dann irgendwie durch Raspberry Pis ersetzen oder so.
Ja.
Mit einfach Boxen dahinter und der App, die ich mal gekrebelt habe oder so.
Genau, also ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe, ich habe mir so zwei Dinger von Yamaha gekauft.
Und sind die cool?
Die heißen Multicast, Musiccast.
Okay.
Multicast, ja. Musiccast. Und da muss man bisher keinen Account haben. Und
sei
froh. Du kannst die Dinger auch mit Bluetooth und mit Airplay, geht, glaube ich, auch ansprechen. Bisher bin ich zufrieden, aber ich meine, wenn sie jetzt sowas einführen würden, dann wäre das natürlich auch ein Argument dagegen.
Die sehen,
aber
ist das irgendwie ist der Werbung dazwischen gekrebelt von Amazon oder so?
Was, wo, wer?
Auf der Webseite, ich kann es gar nicht, kann die auf die Seite gar nicht sehen. Achso, Alexa on Musiccast?
Ja, ja, na gut, Alexa-Anbindung haben ja mittlerweile, egal ob das Sonos ist oder ob das, ob das Yamaha ist, sie haben genau alle Alexa-Anbindung. Ich habe die jetzt bei Musiccast noch gar nicht ausprobiert. Sie haben halt viele verschiedene Geräte. Also ich meine, Yamaha baut ja ziemlich große Audio-Schissel-Dinger auf.
Und Motorräder.
Die Yamaha ist so ein Gemischtwarenhändler wie Samsung, die bauen irgendwie alles. Ich glaube, ich hatte eine Yamaha-Flöte. Also du hast ja Keyboards, Flöten, Audio-Zeug, Motorräder. Das ist so wie Samsung auch Autos und Kühlschränke und Telefone baut. Ja. Also das ist so sind halt diese asiatischen Firmen. Und ich habe halt dieses Wireless-Dingssystem von denen, aber wie gesagt, ich habe bisher nur zwei Geräte davon. Und da kannst du halt auch gleichzeitig drauf streamen, entweder mit der App oder einzeln kannst du die halt anstreamen per Bluetooth oder AirPlay. Und das ist okay. Ja, und du brauchst
das ist eigentlich auch alles, Account. Was du willst. Du willst gar nicht so viel. Ja.
Naja, also cool
Ding
ist
das Netzwerk kontrollieren können, irgendwie über deine App oder so. du wirst da vielleicht...
Die App ist so ein bisschen meh, aber ja. Tja. Sie tut, sie funktioniert, ja. Und wie gesagt, zur Not kannst du halt die Dinger halt per Bluetooth einfach so anstreamen. Was man natürlich bei so einem Netzwerksystem eigentlich haben will, ist ja, dass die dann auch gleichzeitig abspielen. Das geht, genau, glaube ich, nur über die App. Aber ich kann halt auch sagen, hier, dieses eine Gerät, was jetzt im Wohnzimmer ist, verbinde ich mit Bluetooth und spiele nur da. Und damit funktioniert es super. Ja, und die haben auch alles. Sie haben so Soundbars und halt große Geräte und Zwischenschaltgeräte und bla, ja. Ich hab so einen kleinen und so einen, also die kleinen kann man, glaube ich, nur per WLAN reintun. Die etwas größeren kannst du auch mit Netzwerkstecker betreiben, was ich noch irgendwie ein bisschen besser finde, wenn man es nicht nur ins WLAN hängen muss. Mhm. Für mich funktioniert's, aber ich höre halt auch nicht so viel Musik. Muss jeder für sich selber wissen. Aber wenn du jetzt sagst, bei Sonos, was ja auch einer der bekannteren in diesem Markt ist, ist jetzt Accountzwang, dass man die App benutzen kann und da überhaupt was hinstreamen kann, wäre das halt
das ist auch ein No-Go. Nur schon für ein Setup oder so. Also Setup ist zwar super easy, aber ja, jetzt brauchst du halt noch einen Account dazu und das ist so ein bisschen Und das sie begründen das, ihre Begründung ist halt so, das regt mich eigentlich am meisten auf, so mit irgendwie, ja, so Sicherheit und sie glauben,
genau,
Passwort protected, verifizierte Accounts ist wichtig und bla und blub.
Nee,
und
dann, willst du dein Heimnetzwerk überhaupt nicht haben.
Genau, und dann sind es aber die gleichen Fuckers, die noch SMB V1 verwenden. Und du denkst so, Uhren. Ach, warum? Geht sterben, also echt.
Nicht okay.
Ist echt nicht okay. Also ich überlege mir echt, die irgendwie so zu verkaufen und irgendwie durch halt irgendwas selber gekrebeltes oder irgendwie sonst was zu ersetzen, weil ist mir halt nicht wert. Ist mir echt zu viel Hassle für.
Schade, ja. Ja. Okidoki.
Was gibt's da als Alternative? Genau, das Yamaha-Zeug und was noch?
Gibt es nicht von Teufel oder so? Gibt es da nicht auch so ein...
Es gibt, ich glaube, fast viele der großen Audio...
Du kannst Echo, Amazon, Gedönse nehmen, oder brauchst du auch einen Account?
Aber die kriegen jetzt hier 15 Sekunden Werbungssnippets, kriegst du jetzt bei Alexa.
Ja, und du brauchst natürlich auch einen Account. Also ich meine, diese Alexa-Box funktioniert nicht ohne Amazon-Account. Das ist halt dann genau das Gleiche. Weiß nicht, wer noch so Sachen anbietet. Ich habe da jetzt keinen großen Marktüberblick, aber es gibt einige in dem Bereich.
Ja, und je nachdem, was man halt braucht, wenn man jetzt nicht irgendwie so ein Multi-Room-Setup-Ding sie haben will und irgendwie nur so ein Lautsprecher irgendwie, der ein bisschen ordentlich klingt, von denen gibt's ja zu Tausenden, die irgendwie Bluetooth und Klinkenstecker haben oder so. Also, ja. Kommt ein bisschen drauf an, was man machen will, aber.
Genau, dann brauchst du aber auch. Ja, genau. Dann brauchst du auch die Software, die es noch synchronisiert irgendwie.
Ja. Ja, das ist halt die Frage, ob du dieses Multiroom brauchst.
Oder nicht, ja.
Oder nicht.
Aber das gibt's auch alles. Also da gibt es irgendwie auch Software.
Ja. Ja, es gibt auch Software, ja, genau. Also irgendwie so das mit Raspberry Pi. Das hatten wir, glaube ich, ich habe es vergessen. Irgendjemand hat mir das mal empfohlen, glaube ich. Es gibt so eine Software, die irgendwie ein C++ gehackt ist oder so, wo halt auch genau dieses Problem löst mit dem Audio-Sync über mehrere Geräte, und das kann man, glaube ich, auch sich auf einen Raspberry Pi installieren. Und dann kannst du halt irgendwie so Raspberry Pis nehmen und dann kannst du halt irgendwelche Boxen hinstellen, die gut klingen, und da halt einfach einen Raspberry Pi hinterkleben und fertig.
Das ist eine gute Sache.
Was halt schon gut ist. Ist halt aber ein bisschen mehr gebastelt, als wenn man einfach irgendwie auspackt.
Und hinstellt. Und
hinstellt, es funktioniert. Genau. Aber dafür braucht man halt keinen Account. Das ist mir persönlich so ein bisschen, ja, wichtiger, glaube ich.
Ja. Okay. So, dann die SIM-Karte, die mehrere tausend Euro gekostet hat. Vertelefoniert
genau.
Hat. Genau. Der Storch. Und so.
Meine Geschichte.
Deine
fängt
Geschichte.
Wie folgt an. Es gibt so Gruppen, die tracken Störche, um zu schauen, ob es denen gut geht und wo die hinfliegen und sonst so ein Kram.
Aber dann gibt es einen Storch,
dann gibt es böse Leute,
ja.
die wissen, dass diese Störche getrackt werden. Und die wissen, dass zum Tracken von diesen Störchen eine SIM-Karte und ein GSM-Telefon benutzt werden. Und was sie dann machen, dann klauen die diese SIM-Karte von diesem armen Storch weg, verschicken die nach Somalia oder so.
Nein, hä?
War der doch?
Der Storch ist wahrscheinlich nach Somalia geflogen und da gestorben, oder? Ich dachte, so habe ich das verstanden. Der Storche fliegen ja durch die Gegend.
Okay, also das kann auch sein. Jedenfalls.
Der ist über Afrika garantiert geflogen irgendwie und ist da verendet und dann hat jemand die SIM-Karte geklaut. Oder ist abgeschossen worden, keine Ahnung.
So weit fliegen, fangen Störche.
Aber warum nicht? Alle Vögel fliegen weit.
Nee.
Viele. Denn nicht alle Vögel fliegen weit.
Fucking Tauben, die fliegen maximal hier von.
Okay, ja.
Vom Rewe.
Also viele
Vögel. Bis zum nächsten Scheiß fucking.
Viele Vögel fliegen weit. Manche fliegen sogar über den Himalaya.
Fliegen die über den Himalaya? Ja. Fliegen die an dem Himalaya vorbei?
Nein, die fliegen über den Himalaya. Ja, es gibt Vögel, die tun das.
Zum Beispiel?
Weil es auf der einen Seite Wasser gibt, auf der anderen nicht.
Ja, aber und sie können ja auch rundherum fliegen.
Aber also um den Himalaya ist jetzt nicht so viel Wasser, oder?
Nee, ich glaube, da kannst du nicht drumherum fliegen. Das dauert zu lange. Die fliegen da tatsächlich drüber. Gibt es. Ja. Und Störche fliegen auch weit. Die kommen halt auch nur so zum Brüten her. Ach und so. Fliegen dann wieder.
Das kann
und,
gut möglich sein.
Sterben auch so manchmal. Und
ich sehe, du hast diese News besser gelesen als ich.
Ich habe die News nicht gelesen, aber ich habe mit mir das flog an mir.
Oh. Flog an dir vorbei.
Flog an mir irgendwo vorbei und habe das auch gelesen. Ja,
der Ornithologe genau. Ingo.
Ja, genau. Ich habe ja sonst nichts zu tun, deswegen beobachte ich manchmal Vögel.
Ja, es ist halt das nächste Studium, ist dann halt Storchenkunde oder
ja,
so.
Ja, auf jeden Fall.
Vogel, was muss man da studieren, damit das geht?
Ja, Vögel.
Vögel, klar. Gott sei Dank ist nach 20 Uhr echt.
Sorry, den konnte ich jetzt nicht auslassen. Der war einfach... Ja.
Jedenfalls.
Ja. Haben sie die SIM-Karte geklaut und damit scheiß viele Kosten verursacht.
Genau, und haben
bei
die für 10.000 Slotti haben die telefoniert im Ausland, aber das ist ja nicht schwer, wenn es im Ausland ist. Ich habe gedacht, die haben auch, sind die nicht schon in der EU oder so?
Polen ist EU, ja, aber sie haben keinen Euro.
Aber das reicht es nicht, wenn quasi die ganzen...
Das ist nicht Roaming. Also nicht EU-Roaming, wenn es in Afrika ist.
Aber wir haben ja zum Beispiel diese... Ach so.
Ja. You see? Das ist nicht mehr Europa.
Bei uns ist es auch so, dass du maximal 50 Dollar oder so, 50 Euro im Monat zu viel Geld bezahlen darfst.
Ja, eigentlich so, stimmt. Eigentlich sollte da irgendwas passieren.
Da habe ich gedacht, das ist so eine SIM-Card-Bremse oder so.
Ja, eigentlich sollte das drin sein, ja. Vielleicht war das noch so eine uralte SIM-Vertrag, wo das nicht der Fall ist. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht, also ich meine, wenn da mehr Daten oder dass es überhaupt nur eine Datenverbindung ist und wenn der jemand drüber telefonieren will, dass es geblockt wird.
Oder er soll einfach nur fucking SMS verschicken oder so, was sehe ich.
Ja, also eigentlich muss er ja ein bisschen.
Der
da
soll
nur
sagen, übrigens, das sind meine Dings, wo ich bin.
Ja, na gut. Ja. Das werden diese Vogelkundler, Forscher jetzt auch beherzigen beim nächsten Mal. Denn
aber das Problem ist, die haben jetzt noch ganz viele andere von diesen Vögeln.
Naja,
und die müssen halt wieder einsammeln oder so, aber das sind ja,
kann man
die fliegen ja.
Kann man diese Karten ja remote schon mal darauf vorbereiten, dass die nicht, also du wirst ja die Verträge haben und
aber
du wirst ja wohl sagen können, nicht mehr als 50 oder nicht mehr als 300 Slotti oder sowas.
300 Slotti.
Ich habe keine Ahnung, was der Umrechenkurs ist.
Da steht, 10.000 Slotti sind 2, also 1 zu 4. 1 zu 4. Also 4, ein Euro sind 4 Slotti. 5, 4. Nicht ganz, 5. Irgendwas dazwischen.
Ist egal.
Ist ja auch scheißegal.
Ja.
Jedenfalls, das war das.
Das war das. Gut, kommen wir zu den Themen.
Haben wir Themen?
Ja, naja, so halb. Ich wollte drüber reden, dass ich demnächst weg bin. Also jetzt bin ich ja noch in Stuttgart. Nee, Volgo Stuttgart,
ja. Genau.
Aber nicht mehr lang. Und deswegen...
Traurig. Aber du warst ja schon relativ lange jetzt nicht mehr.
Ja, genau. Ich bin halt immer hin und her gependelt. Also ich war am Wochenende mal hier, aber unter der Woche woanders. was auch dazu geführt hat, dass wir uns wenig sehen hier.
Sad.
Genau. Und ja, einige haben es schon so ein bisschen mitgekriegt im Podcast, weil immer mal so ein paar Anspielungen gefallen sind. Aber richtig gesagt habe ich es nicht. Ich ziehe um.
Dun, dun, dun.
Genau. Und zwar nächste Woche. Und zwar in die Nähe von Berlin. Und ja, bin dann quasi erstmal hier weg aus dem Schwabenländle, sozusagen.
So oder traurig, aus Russland.
Ja. Und arbeite jetzt beim DESY.
Was ist ein DESY?
DESY ist das deutsche Synchrotron.
Das hat nicht mehr verständlich gemacht.
Es ist das deutsche Elektro-Synchrotron ist ein Synchrotron ist ein Teilchenbeschleuniger.
Ach so, ich habe gerade
also so wie das. Nee, ist so wie das CERN.
Synchrotron ist wie von Kraftwerk so ein Gerät, was sie benutzen einfach.
Ein Synchrotron ist ein Teilchenbeschleuniger. Okay. Also so wie es CERN bloß halt, also das sage ich immer, so wie kleiner, ja.
Wie oder viel kleiner? Sehr viel kleiner, Ameisen kleiner.
Es arbeiten da auch genügend Leute, wenn du darauf hinaus willst.
Ja, keine Ahnung, sind das Ameisen?
Wieso sind Ameisen? Hast du zu viel Ant-Man geguckt?
Nein,
oder was
Mann, Zoolander, das war voll die gute Referenz.
Achso, okay, Zoolander habe ich nie gesehen. Deswegen, keine Ahnung. Kenne ich, sagt mir nix.
Ich schicke dir später mal einen Teil, den du kennen musst.
Den ich kennen muss.
Ja.
Wenn man diese physikalischen oder wissenschaftlichen News verfolgt, hat man es vielleicht letzte Woche gemerkt oder hat dieses Wort DESY schon mal gehört. Weil, wie gesagt, die betreiben einen Teilchenbeschleuniger, mittlerweile nur noch einen relativ kleinen in Hamburg, aber haben auch eine Stelle in der Nähe von Berlin, wo ich halt jetzt bin und da mich mit OpenStack und sowas beschäftige. Und die haben aber auch, oder sind ein großer Teil, also DESY in Zeuthen, also da in der Nähe von Berlin, sind ein großer Teil von einem Experiment, was sich Ice Cube nennt. Und die waren letzte.
Ice Cube.
Ja,
ich dachte, du meinst den Rapper. Und ich dachte mir schon, wie kommst du jetzt von Umzug auf DESY
Ice Cube
und dann auf
Umzug
Ice Cube?
Auf Ice Cube.
Bam. Ja, so ist es. Siehst du, so komme ich dahin. Icy.
Nicht schlecht.
Du hast wahrscheinlich nicht auf den Wikipedia-Link geklickt, den ich
Da steht, ist ein US-amerikanischer Rapper.
Dann würdest du sehen, dass
zusammen mit Eminem in den 1990er wie die Musik gemacht hat.
Ja, dann würdest du
so,
sehen,
das habe ich jetzt
das
vorgelesen aus dem
Internet. Am Südpol eine Station gibt und dort ein Experiment gibt, was heißt Ice Cube heißt, und sie haben lauter Sensoren so ganz tief ins Eis reingelassen. Und was sie da finden wollen, sind Neutrinos. Und sie haben auch eins gefunden oder ein ganz besonderes gefunden, nämlich ein hochenergetisches. Und das war letzte Woche groß in den News. Also wer das verfolgt.
In den hat was für.
In, ja, also in meiner Filterblase hat das irgendwie jeder mitgekriegt. In anderen, also ja, es war schon in den News, aber vielleicht hast du es trotzdem nicht mitgekriegt.
Das ja, ist gut
es
möglich.
Es war trotzdem eine große Aufregung sozusagen, dass sie so ein Hochenergie-Neutrino gefunden haben. Dass das überhaupt passiert, ist relativ unwahrscheinlich. Also dieses Experiment ist so aufgebaut, es ist halt ganz, ganz tief im Eis, da ist natürlich ganz dunkel. Und in Eis bewegt sich Licht langsamer als Neutrinos. Also Neutrino ist immer gleich schnell, und zwar immer Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Aber Licht bewegt sich halt in unterschiedlichen Materialien unterschiedlich schnell, dann eben nicht mit der maximalen Lichtgeschwindigkeit, sondern weiter drunter. Und was dann passiert im Eis, ist sowas wie bei einem Überschallknall. Mhm. Ja, also irgendwas fliegt schneller als Luft, als die Luft ist und als der Schall in der Luft ist, und dann macht es einen lauten Knall. Und so ähnlich ist es da, es gibt einen Lichtblitz. Und diese Lichtblitze werden von diesen Detektoren aufgenommen, und da haben sie jetzt so einen starken gefunden, der halt von so einem Neutrino ausgelöst wurde, weil es halt reagiert hat. Und dass überhaupt so ein Neutrino reagiert, also ich meine, durch deinen Körper gehen jederzeit wahrscheinlich ein paar da durch, ja, du merkst es nicht, dass mal sich so ein Neutrino in deinem Körper verfängt, könnte alle 100 Jahre mal passieren.
Oh, wenn du einen großen Container hast, dann ist ja, kommen sie sich sehr
dann schief. Könnte das öfter passieren, ist trotzdem also nicht so oft. Nicht so oft, ja. Okay. Und dass sie dann eins finden, was, also in einem Teilchenbeschleuniger können sie solche Sachen überhaupt gar nicht herstellen, sozusagen. Also das ist, weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel mal Dollar als irgendwas, was sie in einem Teilchenbeschleuniger hinkriegen. Mhm. Und ja, ist aufgezeichnet worden irgendwann Ende letzten Jahres und jetzt sind sie halt an die News gegangen. Und was dann auch passiert ist, dass nachdem dieses Neutrino detektiert wurde, haben sich mehrere Antennen und mehrere Experimente rund um, sowohl auf der Erde als auch im Orbit, auf diese Stelle, die sie errechnet haben, wo das Neutrino herkommt, zugerichtet und haben halt geforscht, wo genau das herkommt. Und das haben sie wohl auch gefunden. Und jetzt sind halt alle
super happy.
Happy, dass sie da sowas gefunden haben, was wahrscheinlich von einem schwarzen Loch, also dass so ein Neutrino da aus so einem schwarzen Loch so schnell, so beschleunigt wurde und dann mehrere Milliarden Jahre in einem Strahl hier auf die Erde zugeflogen ist und natürlich in diesen Milliarden Jahren nie irgendwo reagiert hat, sondern erst jetzt.
Nur bei uns.
Nur jetzt im Eis bei uns. Ja. Oh, also deswegen,
toll.
Das ist schon
super.
Das fliegt Milliarden Jahre durchs All, passiert nichts, dann kommt es auf die Erde im Südpol im Eis und bach, bong.
Aber die Sache ist ja, womit hätte es reagieren sollen, die Milliarden Jahre im Nichts?
Es fliegt durch Körper durch Planeten durch. Es kann die ganze Zeit mit irgendwas reagieren.
Aber da ist ja wahrscheinlich nicht so viel im Weg gewesen. Weil sonst
können Planeten im Weg gewesen sein.
Aber wie wahrscheinlich ist es denn bitte, dass ein fucking Planeten trifft?
Naja, die Erde hat's getroffen, also.
Ja, aber wie wahrscheinlich ist es, dass davor irgendwas anderes getroffen
hat? Und dann ist es wahrscheinlich auch durch den ganzen Planeten durchgeflogen, bis es dann doch am Ende
reagiert doch noch getroffen hat.
Ja. Also, Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so hoch. Es steht da bestimmt in diesem Wikipedia-Artikel.
Ist auf jeden Fall voll krass.
Oder, wie gesagt, war letzte Woche in den News. Ich glaube, ich habe einen SZ-Artikel noch verlinkt. Also, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr euch das bestimmt zusammenlesen. Und,
oder ihr kommt einfach mal beim Baby CERN.
Bei
Ingo vorbei.
Genau, na, ich mache damit nicht sehr viel, aber da gibt es lauter Wissenschaftler, die wahrscheinlich alle Physik studiert haben oder sowas anderes.
Wahrscheinlich sogar Physik studiert. Die sind doch krass.
Ja, also
dass solche Leute überhaupt gibt, so viele auf einmal.
Selbst Frau Merkel ist da früher ein- und ausgegangen, habe ich mir sagen lassen.
Und warum, auf Klo zu gehen, oder?
Nein, die hat auch Physik studiert. Ja.
Es gibt nicht so viele Leute, die Physik studieren.
Physik, na doch, gibt es wahrscheinlich schon, aber.
Und die müssen alle zu Baby CERN einmal hin oder ist dann so ein Ausflugsfahrt oder so. Sagt dann so, ja, jetzt heute, diesen Tag gehen wir zum Baby CERN in Zeuthen. Nee, natürlich. Also ich will das gar nicht schlecht reden.
Wenn ihr Physik
krass
studiert habt und in die Forschung wollt, ist das sicher ein sehr begehrter Arbeitgeber.
Ein guter Sprungbrett zum richtigen CERN. Nein, ich höre jetzt auf. Ich war böse genug die ganze Zeit jetzt. Aufhören.
Es will ja auch nicht jeder in der Schweiz wohnen. Also ich meine, die können ja noch nicht mal sehbar.
Ja, du musst ja nicht.
Das ist korrekt.
Du musst ja nicht.
Du kannst auch in Frankreich wohnen, ja, genau. Ich weiß.
Ah, stimmt, genau, kannst du drunter wohnen da oben.
Nein, auch der Ring vom Teilchenbeschleuniger ist ein großer Teil in Frankreich.
Genau, da kannst du auch wohnen.
Ja.
Mhm. Läuft, oder?
Läuft, kann man machen. Ja. Da kann man auch SEPA-Zahlung.
Kannst du so eine SEPA-Zahlung einfach in so einen Strahl reinmachen und dann sagen, jetzt kurz einmal nach Frankreich fliegen. Man kann auch bestimmt voll viel an der Seite vorbeilaufen, oder? Muss man überall reparieren können. Das heißt, du könntest dann quasi einmal in die EU laufen, unten in diesem Tasche.
Hm?
Wie viele Kilometer waren das?
Du fragst Dinge.
Der beim CERN, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung.
Gibt es da solche Elektroroller?
Bestimmt. Also
Segways.
Muss ja Leute geben, die das zur Not reparieren und dann fahren die laufen die da garantiert nicht alles ab. Also.
Vielleicht.
Von dem her.
Vielleicht suchen die da so das Leck. Mit irgendwie so ein
26,7 Kilometer lang. Ja, das willst du vielleicht nicht alles laufen.
Aber du musst ja meistens nur die eine Hälfte laufen. Das ist ja nicht so, dass du einen kompletten Kreis läufst.
Ja, und wie kommst du dann zurück?
Erstmal musst du reparieren und dann hast du ja auch so, ja, okay, jetzt habe ich es fast geschafft, jetzt können wir wieder zurückfahren, laufen. 13 Kilometer, 2 Stunden nicht mehr, 3 Stunden.
Ja, kostet ja auch nichts, wenn das Ding irgendwie nichts, wenn sie da keine Forschung betreiben können. Ist ja
Kannst du auch in Hiwi hinschicken, ist ja wurscht.
Ist ja free.
Und ja, Praktikanten kosten ja wohl auch nichts, ist ja wohl klar. Das weiß man ja.
So, kommen wir zu Lesefu.
Jo.
Du hast Dinge gelesen.
Ich habe zwei Dinge, die hier drin sind. Und zwar On the Predictability of the Popularity of Online Recipes. Online, das heißt es. Und zwar ist es ein Paper, was sich damit genau mit diesem Thema beschäftigt, nämlich wie man herausfinden kann, ob ein Online-Rezept ein gutes Rezept wird und welche Merkmale besonders wichtig sind, um zu sagen, okay, dieses Rezept wird besonders gut, also quasi wird besonders beliebt. Und die haben zwei Seiten rausgesucht. Einmal komischerweise oder interessanterweise eine deutsche Seite, nämlich kochbar.de, okay. Und als auf der anderen Seite allrecipes.com. Und allrecipes.com hat 60.000 Rezepte und kochbar.de hat 405.000 Rezepte. Und das ist mal ein krasser Unterschied. Aber darum geht es nicht, sondern es geht quasi darum, welche Dinge wichtig sind, damit dein Rezept, wenn du es hochlädst, besonders gut ankommt. Mhm. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr da machen müsst, müsst ihr nur diese ganzen mathematischen Funktionen verstehen. Und dann könnt ihr euer Rezept hochladen auf kochbar.de. Da geht es auch darum, welche Farbe das Foto haben soll und ob es quasi, also wie scharf es sein soll und ob es besonders wichtig ist.
Ob da Peperonis drauf sind.
Genau, genau. Sehr wichtig.
Genau, das
welche Kategorie du machst, hier zum Beispiel bei kochbar.de, eine besonders beliebte Kategorie ist Intoleranzen. Und das zweite ist ohne Weizen. Und das vierte ist glutenfrei. Und da sieht man schon, worauf die Leute am meisten
stehen.
Und dann kommt
Gluten-free,
laktosefrei. Oh. Fast and easy kommt ein bisschen später. Low cost kommt noch ein Stück später. Das heißt, lieber ein glutenfreies Rezept machen, weil da stehen die Leute drauf.
Mm. Low carb.
Mm. Genau, und dann stellt es auch ein bisschen gegenüber. Bei allrecipes.com, also bei der amerikanischen Seite, ist die wichtigste Kategorie Desserts. Und bei kochbar.de ist die wichtigste Kategorie Intoleranzen. Und dann merkt man direkt so, wo der Fokus bei diesen beiden Webseiten liegt.
Die Amis essen gerne Fett und die Deutschen passen auf, was sie essen.
Intoleranzen, die so wichtig. Genau.
Ich bin intolerant beim Essen, ich esse nur Fleisch.
Das stimmt, Ingo ist ein Fleischarier.
Ja.
Das kann ich bestätigen. Genau, das war mein erster Lesefu. Genau, mit ganz vielen Graphen und mit mathematischen Formeln und sehr, sehr akademisch. Ist natürlich trotzdem ein Quatsch, das Thema, aber ich find's gut. Und das zweite ist, if you say something is likely, how likely do people think it is? Und das ist eine interessante Frage und das ist kein wirkliches Paper, aber ist quasi mal eine Zusammenfassung. Allerdings auf Englisch, fürs Deutsche würde ich mir das natürlich auch sehr gerne wünschen. Was Leute denken, was eine Wahrscheinlichkeit bedeutet, also likely, was in wie viel Prozent ausgedrückt ist es das für dich? Und zwar, wenn man hier schaut, gibt es auch so tolle solche Heat Graphs, glaube ich, heißen die, normale Graphen einfach. Und die sagen, likely ist für die meisten Leute nicht 50% oder 60%, sondern eher bei den 70 bis 80% angesiedelt. Also wenn du sagst, es ist likely, dann heißt es für die meisten Leute, dass es schon zu 80% likely ist. Und wenn du sagst zum Beispiel, maybe, das hat einen sehr, sehr hohen Ausschlag bei genau 50%. Das heißt, für die meisten Leute bedeutet maybe 50%. Maybe, maybe not 50%. Und unlikely ist dann so bei, ich weiß nicht, was kann man hier sagen, so 25% ungefähr. Not often ist ein bisschen besser. Und genau so sind dann die anderen Sachen zusammengefasst. Sehr lustig, interessant zu lesen auf jeden Fall, was quasi Sprache auch macht und was es für Leute wirklich in Zahlen bedeutet. Meine zwei Papers.
Ja, ich habe das Bild auf Twitter gesehen. Lohnt es sich auch, den Artikel dazu zu lesen, oder?
Man kann mal überfliegen, man muss nicht komplett durchlesen.
Sehr schön. Werde ich das mal tun.
Das ist auch nicht so lang, also keine Ahnung, es sind hier... Ja. Alles ist ja auch so ein komisches ein Drittel Text, zwei Drittel links und rechts weiß Artikel. Und ja, kann man schnell durch.
Kann man gut. Ja.
Genau.
Okay, das dann waren zwei. Heulen wir rum? Oder ich heule zumindest.
Erzähl doch mal von deinem ja. OpenStack-Thema.
Ja, genau. Also, um OpenStack zu installieren, brauche ich ja erstmal irgendwas.
OpenStack?
Ich brauche eine Distribution, wo ich OpenStack drauf installiere. Mhm. Also habe ich mich die letzten Wochen damit beschäftigt.
Wie wär's mit SUSE? Kann kein OpenStack, voll dumm.
Doch, kannst, oder?
Natürlich kannst du von SUSE und von Red Hat OpenStack kaufen und da viele, viele 10.000 Euro bezahlen und dann ist fertig.
Aber man kann auch den Ingo nehmen.
Aber man kann natürlich auch an einer Forschungseinrichtung arbeiten, die sagt, nee, Geld haben wir nicht.
Geld haben wir nicht, aber wir haben diese ganzen Praktikanten.
Ja, genau, wir haben diese billigen Arbeitssklaven.
Die ja sonst nichts anderes können.
Die können doch bestimmt Installer durchklicken. Naja, so ähnlich.
Also, naja, die Hälfte läuft gerade auf diesem Weg, den Dings nach.
Deswegen habe ich mich die letzten Wochen mit PXE, Boot und Ubuntu automatischer Installation und so beschäftigt und habe festgestellt, dass dieses neue Ubuntu 18.04 irgendwie einen neuen Installer mitbringt. Also wenn du auf die normale Ubuntu-Webseite gehst und sagst, du willst dieses Server, Ubuntu-Server-Gedöns haben, dann ist es nicht der alte Debian-Installer, der bis zur Version davor dabei war, sondern es ist irgendein anderer Quatsch. Und der ist vielleicht in bestimmten Punkten viel, viel besser. Und ich habe jetzt gerade hier einen Artikel verlinkt, dass sie irgendwie dieses Subiquity, wie der neue Installer heißt, dass sie den gerne mehr getestet haben wollen.
Und deswegen musst du den jetzt ausprobieren, oder
nein,
was?
Nein, wie gesagt, du gehst auf die Ubuntu-Webseite, lädst das Ding runter und es ist
Scheiße.
Es ist halt, da steht irgendwie das Wort live mit drin und da erstmal denkt man sich ja nichts dabei. Und es ist halt auch nirgendwo erklärt auf der Ubuntu-Seite. Übrigens, das ist die Version mit Cloud und neuem Installer. Und wenn du ohne Cloud und neuen Installer, sondern so wie es immer war, TM, weil so wie es immer
damals
war es auch gut bisher und hat da auch funktioniert. Weil andere Ubuntus habe ich locker installiert, aber das halt hier irgendwie nicht. Dann musst du dich irgendwo auf der Ubuntu-Seite da durchgraben und dann findest du auch das ohne Live und lädst es runter und da ist der alte Debian-Installer drin. Und das ist halt so mal Mimimi, dass diese Ubuntu-Canonical-Seite so bescheuert ist, dass sie dir das nicht an irgendeiner Stelle mal einfach erklären. Und
übrigens, wir haben es jetzt scheiße gemacht, musst du leider
genau,
benutzen.
Genau, wir haben Sachen geändert. Ich meine, dass Ubuntu von Jahr nach Jahr Dings Sachen ändert, kann man sich ja schon fast dran gewöhnen, aber dass dieser Installer plötzlich ganz anders ist. Wie gesagt, vielleicht ist er ja viel besser. Ich habe ihn nur ganz kurz zweimal angeklickt, habe gedacht, ja, das ist nicht das. Ich habe mich halt gewundert, warum meine automatische.
Installer you're looking for.
Genau. Warum die automatische Installation nicht geht und dann bootest du das und siehst irgendwie, was ist denn das für ein Quatsch? Was haben sie denn da schon wieder gemacht? Ja, das war so ein bisschen doof. Und selbst wenn. Wenn sie einen neuen Installer bringen, dann sollten sie doch bitte auch gleich die Dokumentation bringen, wie ich den skripte, sodass ich meine automatische Installation machen kann. Habe ich auch nicht gefunden. Ja, also erstens, wenn, dann macht so, aha, wir haben hier wichtige Sachen geändert, die bei der Installation vielleicht wichtig wären für dich. Wählen sie bitte aus. Ja. Wäre gut gewesen, das irgendwo zu erklären. Und wenn ich es dann schon so mache, ja, es gibt Leute, die wollen das Ding automatisch installieren, weil niemand will 30
irgendwas
Ubuntus
von Hand
oder 50 Ubuntus einspielen und die da irgendwie per Hand durchklicken. Macht man ja nicht. Man will die geskriptet haben.
Ja.
Also so wie früher, Debian-Installer, ja, macht man gefühlt seit Jahren, funktioniert. Oder hier, wie funktioniert diese Subiquity geskriptet? Wäre auch eine nette Anleitung, aber wenn du dann draufklickst in die Dokus, dann findest du nur, wie der Ubuntu-Installer oder der Debian-Installer funktioniert.
Ja.
Was soll der Scheiß? Also, die wollten mich richtig verarschen. Ich bin so sauer auf Canonical. Deswegen ist gut, dass SUSE gibt, ne?
Ja, ja klar. Ja? Kannst du ja benutzen jetzt. Kannst du ja direkt mal einführen.
Ja, wie gesagt, kostet halt zu viel. Sowohl Red Hat als auch SUSE wollen.
Aber du kannst ja OpenSUSE nehmen.
Wollen. Ne, OpenSUSE, dann habe ich. Nee. Nein.
Nee.
Nee. Nein.
Also, nee.
Ja, kannst du sicher. Aber wenn dann tatsächlich sind die meisten OpenStack-Installationen mit einem Ubuntu, da findest du halt die meisten Dokumentationen zu und dann macht man es halt auch erstmal auf Ubuntu. Man könnte sich auch ein Debian nehmen, aber wie gesagt, das ist dann halt wenn halt die meisten Dokumentationen in die Richtung gehen, dann will man das ja in einer Umgebung, die eventuell irgendwann mal produktiv ist und die du eventuell mal übergeben musst an irgendjemand anders.
Ja. Dann willst also, du das du kannst ja, also du wirst noch viel von deinen OpenStack-Erfahrungen erzählen, das bin ich mir ganz sicher.
Wahrscheinlich. Und jetzt fängt es schon bei der Installation an, dass es irgendwie
also es ist schon rumpisst. Ich glaube, es ist in den letzten Jahren nicht so richtig gut geworden.
Nee, ist auch die Frage, ob OpenStack da die richtige Idee ist, aber das...
Kannst du da nicht irgendwie welches Cloud-Quatsch machen oder so, Kubernetes?
Ja, also überlegt man ja, man kann ja auf eine OpenStack-Umgebung dann noch Kubernetes
Aber dafür brauchst du erstmal diese
In jedem Fall brauchst du auf jeden Fall eine Distribution, auf dem das ganze Zeug läuft. Also,
das stimmt, das musst du zunächst haben.
Man weiß, was dann mittlerweile, wenn du eine laufende OpenStack-Umgebung hast, kannst du ja auch wieder Bare Metal Server damit deployen, das geht ja dann. Die machen auch nichts anderes als PXE zu nehmen und Sachen zu tun. Bei OpenStack ist das ironic. Bei Kubernetes geht das mittlerweile, glaube ich, auch, dass sie ein Bare Metal Provisioning haben. Habe ich mir aber nicht angeschaut. Kubernetes ist halt gerade nicht der Fokus.
Und wenn, dann macht man es oben drauf.
Genau, kommt vielleicht noch. Aber es ist halt an der Stelle jetzt auch erstmal ein Forschungsprojekt. Also wir können da, oder ich kann da ziemlich viel rumspielen, rumexperimentieren. Sicher auch irgendwann mit Kubernetes und dann mal gucken, wie die laufende Umgebung dann am Ende aussehen soll.
Ja.
Und was die tollen Wissenschaftler dann damit treiben werden sollen, können und so. Ja.
Das ist schön. Oder auch nicht schön. Also je nachdem.
Genau. Aber das ist jetzt mein Mimimi. Also Canonical, hat er euch echt gefressen. Es ist so schwierig, kann es nicht sein, das einfach klar auf die Webseite zu schreiben, dass man da nicht reinläuft. Ja.
Bei mir Projekt auf Arbeit habe ich nichts aus reingecheatet in die Testumgebung. Wir haben quasi ganz viele verschiedene Computer gehabt und die brauchten ein Betriebssystem, damit es mit dem Jenkins funktioniert. Und dann haben wir gesagt, so, warte. Lass mich, ich habe eine Idee. Und dann habe ich es einfach reingecheatet. Und jetzt hast du quasi die Konfiguration für das Live-System ist quasi fast identisch mit dem, was dann auch später installiert wird. Und du hast alles vorbereitet und es ist super, super entspannt, weil es gibt quasi ein Bildsystem, wo du eine ISO rauslässt oder so ein PXE-Dingens oder auch die ISO mit automatischer Installation, also mit Live-CD ohne Auto-Installer und mit. Und das war super, super cool. Und ja.
Sehr schön.
Würde ich wieder so machen. Aber mit deinem OpenStack-Ding, das ist meine Experience mit OpenStack war folgende. Bei Nixos gab es OpenStack in einer alten Version. Ich wollte einen Teil von der Software updaten und am Ende, also ungelogen, wie 50 Commits von verschiedenen Software-Updates, von verschiedenen Versionen und neue Zeug dazu, habe ich aufgegeben, das zu updaten, zu versuchen. Und ich habe komplettes OpenStack gelöscht, das nichts aus.
Ja.
Das war einfach nicht, das war nicht möglich, das irgendwie zu maintainen. Das ist nicht dafür gemacht, dass man es wahrscheinlich updatet oder so ist.
Nee, Software zu updaten ist einfach nicht.
Das war auf jeden Fall meine OpenStack-Experience, war alles zu löschen.
Die wollen halt einen Service verkaufen. Ja,
das stimmt und den kriegen die verkauft. Also irgendwann, Ingo, du wirst zurückkommen und wirst sagen, hier, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir haben jetzt einfach libvirt überall drauf und dann ist fertig.
Ja, das ist genau. KVM einfach plain geht auch oder mit libvirt.
Genau.
So mache ich es ja bisher auf all meinen Servern.
Und das funktioniert KVM ja auch schon. Das
funktioniert gut.
Du kannst sogar jetzt Sachen umziehen und so.
Ja, Live-Migration mit libvirt und KVM geht, natürlich, klar. Mhm. Ist alles kein Problem.
Kannst ja mal vorschlagen, sagen, ist scheiße, hier libvirt.
Na jetzt, ich habe ja Zeit, ich darf ja ausprobieren.
Ja, ja, genau. Warum das ganz cool aussah, weil du so eine API hast und so Authentication und Block Storage und so. Genau. Aber am Ende ist es dann so viele kleine, Dinge.
Es bringt halt auch nur in einer ganz großen Umgebung an, was du brauchst. Viele Server, viele Storage-Server, viele Compute-Server.
Genau, verschiedene Server für verschiedene Dinge.
Genau, sonst bringt es nichts. Also wir haben da jetzt einen ganzen Rack-Schrank voll
mit dem wir rumexperimentieren können. Wie gesagt, switche mit Cumulus Linux drauf.
Linux? Was ist das?
Cumulus.
Ach so, okay, Linux, alles klar, nicht
Cumulus Linux. Sind Mellanox Switche mit Cumulus Linux. Also du kannst auf die Switche tatsächlich per SSH einfach draufgehen und die konfigurieren wie so ein richtiges Linux und das ist schon ein bisschen geil.
Mhm.
Ja, da geht einem schon ein bisschen was an ab.
Weil es so viele geile Computer sind.
Naja, es ist halt kein irgendwie Cisco schieß mich tot Geraffel, sondern du kannst halt dich einfach auf dem Switch mit SSH einloggen und Sachen tun. Das ist schon.
Ja, das kenne ich aber von OpenWRT. Da bin ich ja schon.
Ja, aber du hast kein 90-Port OpenWRT-Switch.
Das ist korrekt. Mein Switch hat 4.
Ja.
4 und den 5. den DSL-Port. Also ja, dieser Upstream-Port.
Dafür ist es ja auch okay. Aber ja, es gibt halt auch Leute, die so dann 50 oder 100 Gigabit-Interfaces brauchen. Das kann dann OpenWRT wahrscheinlich auch nicht.
Nee, ja. Da gab es kein Use Case. Use Case war Plasteroute.
Ja, ja.
Das stimmt.
Ja, also es ist auf jeden Fall spannend. Ich freue mich da auf die Aufgabe und wird bestimmt jetzt noch ein paar Mal hier Thema sein, wenn ich dann wahrscheinlich wieder gegen irgendeine Wand gelaufen bin. Aber gerade ist erstmal Umzug angesagt. Das frisst gerade auch so sehr, sehr viel Zeit und ist anstrengend. Und ja.
Mhm.
Gut. Wollte ich schon mal gesagt haben, also wenn ihr euch wundert, wenn ich hier ab und zu mal nicht da bin oder wir nicht senden, könnte sein, dass ich irgendwo gerade untergegangen
unverzeihlich
bin. Unverzeihlich. Ja, bin sozusagen. Gut, kommen wir zu den Picks.
Wer ist der Pickstarter? Da.
Picks.
Ingo.
Nee.
Was?
Nee.
Color Guessing Game. Ist von mir.
Ja.
Was ist das?
Gelb. Welche Farbe ist gelb? Ah, Leadname. Okay, ich habe die Farbe richtig geraten.
Okay.
Nee. Es geht darum, das ist so ein kleines Web-Dingsi. Du bekommst eine RGB angezeigt, correct, so mit Zahlen, und dann kannst du entweder easy oder hard. Im Hard-Mode sind es dann halt 6 farbige Felder und du musst dann halt auf das Richtige klicken, was die Farbe ist.
Mhm.
Ist irgendwie so 5 Minuten lustig und dann.
Ich hab richtig geraten!
Ja, je höher die Zahlen alle zusammen sind, desto heller wird's auch. Das ist relativ gute Möglichkeit zu erkennen, was es sein
könnte. Ich hab wieder richtig geraten! Okay, ja.
Aber hart ist, glaube ich, schwerer dann.
Ja, ich benutze nur Easy Mode.
Ja, hart ist zu schwer.
Muss unten rot sein, ja, richtig.
Also Easy Mode geht, Hard Mode ist so ein bisschen echt.
Ja, easy geht.
Ist auf jeden Fall lustig, kann man mal kurz rumklicken.
Haha, ich habe auf Hard 1 gewonnen.
Yeah.
1-6. Mm.
Okay, ja. Gut.
Schön.
Dann Ansible.
Genau, Ansible Jupyter Kernel. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die Idee ist, du hast dieses Jupyter Notebook, was damals IPython Notebook war. Und dieses Jupyter Notebook kann nicht nur noch Python, sondern es kann jetzt auch verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel kann es jetzt auch mit diesem Add-on kann es direkt Ansible Tasks ausführen. Und das finde ich eine ganz interessante Sache.
Mhm.
Jupyter Notebook ist quasi so ein Live-Notebook, wo du dann so einzelne Codesnippets hast und sagst, diesen Codesnippet jetzt bitte ausführen. Editierst irgendwas und sagst, diesen Codesnippet bitte nochmal ausführen. Und es sah auf jeden Fall echt interessant aus. Und damit kann man dann mit Ansible seine Server provisionieren oder da erstmal die Tasks ausprobieren, bevor man es dann in so eine finale Ansible-Super-Konfiguration reintut. Aber das ist, denke ich, ganz cool zum Debuggen, zum Testen, zu schauen, wie sich Ansible verhält und was man da machen muss und so.
Okay.
Coole Sache.
Gut, dann sind wir durch.
Ich glaube.
Ja, für heute.
Jo, was hat die Zeit? Wunderbare Zeit.
Wunderbar. Ja, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Der Gerät.
An die Geräte.
An der Geräte.
An die Geräte da draußen. Oh, genau.
Mhm.
Und ja, wir gucken mal, ob wir jetzt eine Woche Pause machen oder wie auch immer.
Ja.
Wir lassen uns auch überraschen. Also nicht, ihr genau, seid
wir sind so überrascht wie ihr. Ja.
Genau.
Genau. Und je nachdem, wie lange ich brauche, sie zu veröffentlichen, wisst ihr auch im Vorhinein, welcher Felix dabei ist und welcher nicht.
Was? Ich bin hier.
Ja. Was?
Nee, es ist korrekt. Ich bin der immer zu langsam hochgeht.
Es könnte dann auch manchmal einfach 3 Tage dauern.
Ja.
Ja, genau. Zeitsouverän.
Zeitsouverän.
Nachhören, ja. Wunderbar. Also bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Schöne Ferienzeit, wenn ihr Ferien habt. Schönen Sommerurlaub.
Und wenn ihr keine Ferien habt, fat chance.
Dann vielleicht macht ihr trotzdem Urlaub oder
geht mal beim Babys.
Hört uns beim Arbeiten oder was auch
genau,
immer.
Genau, also einfach mal beim Babysern vorbeigehen.
Genau.
Oder sagen, Domingo.
Ja, hallo sagen, genau. Machen. Okay, na
dann. Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.
Tschö.
Hi.